Tech Weight. Oder eigentlich habe übelst Muskelkater. In den Beinen. Ich habe mir noch so eine Fitnessuhr gekauft. Ich habe mir gedacht, ja, lass doch mal kurz tracken, wie schnell ich so 3 Kilometer rennen kann. Es war keine so gute Idee. Am Ende waren es 3,3 und ich dachte danach eigentlich, ja gut, das ging doch halbwegs. Also habe ich übelst Muskelkater in den Beinen. Ich bin das nicht gewohnt. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass, wenn ich das öfters mache, ja, das kommt auch noch dabei. Das ist richtig. Aber ich habe die Hoffnung, falls ich das öfters machen soll, dass es dann nicht mehr so schlimm wird. Moin. Warum warst du davor mit dem falschen Account da? Hast du gebannt? Auf Twitch. Ja, aber das stimmt wohl. Wobei ich glaube, Muskelkater liegt weniger am Alter, mehr am nicht in Übung sein. Also ich bin auch nicht sonderlich schnell gewesen. Also ich... Ich kann euch das glaube ich sogar sagen, wie schnell ich gewesen bin. Moment, ich muss mal kurz die App aufmachen. So, Kalender. Ich kann euch das sagen, wartet mal. Ich glaube, das war am Freitag. Hier. Ja, also. Steht das da irgendwo? Ja, also. Erster Kilometer habe ich gebraucht 8 Minuten 24. Zweiter Kilometer habe ich gebraucht 8 Minuten 29. Das ist so, naja. Ja, nächster Kilometer habe ich gebraucht 9 Minuten 6. Ja. Komplett. Ich wollte mal gucken, ob ich so 3 Kilometer. Am Ende waren es 3,3, war die Strecke lang. Wie lange ich das durchhalte. Letzten 300 Meter bin ich ein bisschen schneller gerannt. Vielleicht war ich deswegen dann auch so im Arsch. Ja. Also ich habe im Internet mal geguckt, das ist so ein typischer Einsteiger-Speed. 8 Minuten 30 pro Kilometer. Aber ob ich das nach dem Muskelkater öfters mache, weiß ich nicht. Ich bin das am Freitag, bin ich das geflitzt. 3,3 Kilometer. Ey, in Wirklichkeit waren es 4. In Wirklichkeit waren es ein bisschen mehr. Ich bin am Anfang ein bisschen normal gelaufen. Dann bin ich 3,3, wenn ich die restliche Strecke gejoggt. Und heute ist Sonntagmorgen und ich habe immer noch übelst Muskelkater in den Beinen. Weiß nicht, wie lange sowas geht. Naja. Danke schon für den Sub. Unesti Company. Das wird besser, je öfters man das... Ja, das ist klar. Das ist ja bei so ziemlich allen Sachen. Aber ich muss sagen, es ist tatsächlich witzigerweise nur in den Beinen. Nicht irgendwie großartig Rücken oder Arme. Ja, als ich das letzte Mal zum ersten Mal... seit langer Zeit ein bisschen gerannt, weil ich übelst Muskelkater in den Ärmeln. Aber jetzt ist nur in den Beinen. Ja, also. Und ich war dazu auch nur motiviert. Also, so weit komme ich nicht im Leben nicht. Das Einzige, was mich dazu tatsächlich ein bisschen motiviert hat, ist halt, dass ich mir so eine Fitnessuhr gekauft habe. Und die habe ich eigentlich gar nicht gekauft zum Tracken vom Rennen oder so. So eigentlich, wenn ich meine normalen Daily-Runden mache, wollte ich halt einfach mal gucken und aufzeichnen, so wie viele Kilometer das alles so sind. Da dachte ich mir so, gut, guck doch mal, ob diese kleine Runde da durchhältst. Da. Also, ich war schon ziemlich im Arsch. Ja. Ich war schon ziemlich. Ich meine, es ging, aber ich war schon ziemlich kaputt. Und wie gesagt, ich habe übelst Muskelkater in den Beinen. So, dann lasst uns doch jetzt gleich mal gucken. Nicht Geizhals, was will ich jetzt? GitHub, ShitHub. ShitHub Weekly. Was gibt's denn außer AI? AI! Jawohl, wer hätte das gedacht? Ha. AI! React UI braucht keiner. AI! Fullstack GUI Library für Rust. Ich will in Rust sicherlich kein UI-Zeug programmieren. Rust ist schon eh anstrengend genug zu programmieren und dann auch UI. Ich weiß ja nicht. Ja, sieht auf den ersten Blick nicht so schlimm aus, aber man sieht schon ganz viel. Moment. Das sieht ein bisschen aus wie JavaScript-Zeug. Das ist jetzt nicht TSX, nee, JSX, sondern es ist RSX. Dass es dafür schon irgendwelche Makros braucht. Weißt du schon, irgendwas ist da im Argen, was Rust und Rust-Libraries angeht. Und das ist jetzt noch ein schönes Exempel. Lass uns mal die anderen Examples angucken. Die sind bestimmt nicht. Ja, da kommen wir schon hin, dass Rust halt nicht so wirklich. Ja, Moment. Es ist Fake HTML, obwohl es kein HTML. Moment, kopieren Emojis? Das ist neu, oder? Seit wann gibt es hier ein Emoji-Menü, wenn man rechts klickt? Und die große Preisfrage ist: Warum? Warum gibt es hier ein Emoji-Menü? Seit wann? Moment. Seit wann gibt es ein Emoji? Seit 2018? Echt so? Das ist mir noch. Das ist mir. Moment. Ist das vielleicht auf normalen Webseiten nicht? Ah! Ach so! Ah ja. Was war. Okay, Google. Was empfiehlt Google heute, sich anzugucken? Eher weniger, ja. Ach, das ist, weil das hier ein Codefeld ist. Deswegen zeigt's das an. Jetzt verstehe ich das. Okay. Also hübsch ist es wirklich nicht anzusehen. Muss ich echt sagen. Also ich verstehe, dass Rust relativ viele Fans hat und auch viele Fanboys hat. Aber schön zu lesen ist Rust oftmals nicht. Also ich habe schon Rust Source Code gesehen. Da ist im Prinzip mehr oder weniger die komplette so 120 Zeilen quasi Code-Zeile voll mit irgendwelchen Dingern, die sehr unleserlich sind. Das ist auch so typisches Rust-Zeug. Unwrap und ja, das. Rust ist, glaube ich. Ich glaube, Rust hat noch mehr Sonderzeichen in der Syntax als C++. Was ist nicht unbedingt schlechter macht, weil eigentlich so gut wie nichts schlechter sein könnte als C++. Aber Sonderzeichen ist schon. Ich glaube, Komplexität von der Rust-Syntax ist wirklich enorm. Ja. Ja, das ist auch so ein typisches Rust-Ding. Ja. So, was gibt's denn sonst noch hier? Thank you. So. Ich musste gerade auf dem Vorschau-Monitor was gucken. Okay, so, was haben wir denn sonst noch? Ja, außer dass ich Muskelkater als Fuck habe, ist alles gut. Keckel. Keine Ahnung. AI, China-Chinesen-Zeug. AI. Wim! Wim trendet? Warum trendet Wim? Der Wim-Erfinder ist gestorben letztens. Woher der Muskelkater? Weil ich habe mir doch eine Fitnessuhr gekauft und ich wollte mal gucken, wie schnell ich so eine 4-Kilometer-Runde rennen kann. Ich bin eigentlich nur 3,3 Kilometer gerannt. Vorher ein bisschen eingelaufen, ja. Und es war nicht sonderlich schnell, aber es war anscheinend sehr anstrengend. Weil das war am Freitag, es war Freitagnachmittag und ich habe heute immer noch, gestern war ganz schlimm, ich habe heute immer noch Muskelkater as fuck in den Beinen. Aber glücklicherweise nur in den Beinen, nicht im Rücken und auch nicht in den Ärmen. In den Ärmen hatte ich letztens übelst. Ja, nee. Ach, mit Wanderstelz habe ich keinen Muskelkater mehr, das mache ich ja jeden Tag genug, ja. Aber 3,3 Kilometer Rennen oder Joggen war für mich zu anstrengend. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich war auch nicht sonderlich schnell. Ich habe es euch ja gerade vorgelesen. Also ich habe irgendwie im Durchschnitt irgendwie, keine Ahnung, 8 Minuten 30 pro Kilometer gebraucht. Wenn man im Internet guckt, ist das auch so ziemlich das, was so normal ist für Einsteiger. So, warum trendet Wim auf einmal? Wie gesagt, ich dachte, der... Kann es sein, dass die jetzt ganz viel merchen, was der Erfinder vorher nicht wollte? Oder wie ist das jetzt? Es tut sich enorm viel, oder? In Wim. Ja. Guck mal, das hier dürfte das letzte Comet vom... Hier ist Zedge, das war sein letztes Comet hier. Das ist der Wim-Erfinder. Letztes Comet, 9. Juli. Ja, mittlerweile merke ich das. Ich bin jetzt ja auch fast 40. Nein, dauert noch kurz, aber nicht mehr allzu lange. Jetzt sterben langsam schon die Leute, deren Software ich benutze. Ich meine, Linus ist auch nicht mehr der Jüngste. Also die sind alle mittlerweile schon ziemlich, ziemlich alt. Ich ja auch. WebDev for Beginners. Aha. AI. Home Assistant trendet. Zu Recht. AI. Bla, blub. Juckt mich alles nett. Ja, der auch. Die sind alle ziemlich alt schon. Ich meine, die so diese First Generation IT Computer Pionier Generation, die ist ja schon zum größten Teil sehr alt oder schon gestorben. Ja, das hoffe ich auch. Vor allem braucht er einen Nachfolger, der auch ab und zu mal ein bisschen ausflippt. Ich meine, Linux-Kernel-Entwicklung wäre nicht mehr das gleiche, wenn da nicht ab und zu mal einer übelst ausrasten würde. Wobei man ihm echt zugute halten muss. Er hat ja vor ein paar Jahren mal gesagt, er ist jetzt reformed. Er ist irgendwie ein halbes Jahr in sich gegangen und will jetzt nicht mehr so ausrasten. Und das hat anscheinend auch funktioniert. Also ich glaube, seitdem sind seine Ausraster deutlich weniger geworden. Ja, das ist wirklich, der ist im Vergleich zu, meine ich ja, der ist im Vergleich zu früher mega entspannt geworden. Also früher ist er ja alle, ja, keine Ahnung, gab's ja wöchentlich irgendwelche größeren Rants. Aber mittlerweile kommt das wirklich selten vor, dass der sich mal aufregt. Das Letzte, was ich mitgekriegt habe, ist, wo er sich drüber aufgeregt hat, dass Intel irgendwelche kaputten Netzwerksachen committen wollte. Irgendwelche Leute von Intel hat er sich übelst drüber aufgeregt, aber irgendwo auch zu Recht. Und dass der Intel-Typ dann so abfällig drauf geantwortet hat, hat ihn natürlich noch mehr ragen lassen. Und das ist das Letzte, was ich mitgekriegt habe. Im Vergleich zu früher rastet er kaum noch aus. Wobei man halt sagen muss, das weiß ich jetzt aber auch nur vom Hören sagen, aber kann man im Internet, kann man nachgucken, dass das in Schweden wohl, nicht in Schweden, in Finnland, dass das in Finnland wohl, sag mal, relativ verbreitet ist, dass die Leute viel fluchen und mit Schimpfwörter um sich werfen. Das scheint da eher quasi, das scheint da gar nicht so, da wirst du gar nicht schepp angeguckt, das ist wohl in Finnland fast normal, dass du den ganzen Tag am Meckern, beziehungsweise was am Meckern, so am Rumfluchen bist. Scheint so etwas finnische Kultur zu sein. Also wir können auch froh sein, dass Linus das so lange macht, weil überlegt euch mal, also er hätte da nicht so die finale Sicht drauf. Wer weiß, wie viel Enterprise Business Shit bei Linux schon bei Linux abgehen würde, wenn er da nicht an der Position wäre. Also keine Ahnung. Ich hoffe, er macht's noch lange, ja. Und dann mal die wöchentliche Erinnerung. Kennt irgendjemand eine gute IT-News-Summary für die Woche? Bisher habe ich keine gefunden. Und auch alles, was mir empfohlen wurde, fand ich nicht gut. Heise und Golem haben das eingestellt, Weekly-Summaries zu bringen. Oder zumindest, wenn, dann bringen sie die zu spät für Sonntagmorgen. Ja, also das heißt Dünnschiss auf Finnisch. Die Pirate Bay Typen kommen aus Schweden, keine Ahnung, wo die herkommen. Torrent ist doch eigentlich überhaupt nicht mehr angesagt. Selbstverständlich hat jeder von uns Torrent nur zum Linux-Distribution runterladen benutzt bisher, stimmt's? Man würde sich ja nichts anderes würde man da machen. Gegoogelt oder wusstest du das? Ich hab's gegoogelt. Das wusste ich nicht. Ja. Eventuell auch noch für selbst angelegte Sicherheitskopien. Aber sonst nur für Linux und selbst angelegte Sicherheitskopien würden wir Torrent verwenden. Jetzt mal ernsthaft. Ich habe ewig nichts mehr. Sei es Linux-Distribution oder eigenhändig angelegte Sicherheitskopien. Ich habe ewig nichts mehr über Torrent runtergeladen. Max ans Trinken erinnern. Ich habe ewig nichts mehr mit Torrent runtergeladen. Hochgeladen auch nicht. Das ist schon wirklich lange her. Ich würde sagen, das ist über 10 Jahre her, dass ich wirklich Torrent mal ernsthaft benutzt habe. Ich kann mir das mit 10 Jahren immer ganz gut merken, weil 2013 bin ich hier in das Haus eingezogen, in das Haus vom Opa. Und dementsprechend weiß ich, seitdem kann ich mich an keine Torrent-Usage mehr erinnern. Und dementsprechend Weiß ich gar nicht, was da so aktuell angesagt ist. Ah. Und Chat, was habe ich verpasst die Woche? Ich war die Woche ja nicht, glaube ich, ich war nur einmal. Lass mal kurz gucken, wann war ich denn zuletzt on? Mobile, Alter. Ja, guck mal, vor 6 Tagen, das war quasi am Montag, hä? Montagabend war ich zuletzt on. 3,5 Stunden. Fast eine Woche her. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich sollte nicht auf dem Vorschaubildschirm irgendwelche Sachen reingucken. Ja, ich war lange nicht mehr da. Habe ich irgendwas verpasst? War die Woche irgendwas Spannendes? Also, jetzt mal überlegen. Habe ich irgendwas mitgekriegt? War irgendwas so IT-mäßig? Also diese ganze Microsoft-Token-Geschichte war letzte Woche? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Also zumindest nichts, wo ich mich dran erinnern könnte. Ja, stimmt, das war. Das war tatsächlich, das habe ich mitbekommen. Das ist eine .NET Library, die jetzt E-Mail-Adressen scannt. Wobei ich da sagen muss, ganz ehrlich, also. Ich muss da mal kurz was zu sagen. Vielleicht haben das manche Leute mitbekommen, wenn nicht, erzähle ich euch das mal. Es gibt auf GitHub eine Library, die nennt sich Mock. Das ist eine Library fürs .NET-Ökosystem. Was sie macht, ist auch vollkommen egal. So. Und da gab es letzte Woche ein bisschen Drama. Und zwar, der Maintainer von Mock hat, also das ist eine relativ beliebte Library, die wurde auch ein paar Millionen Mal schon runtergeladen, wenn man sich die Nougat, guck mal hier, es hat 478 Millionen Downloads, wenn man sich das anguckt. So, und der Maintainer von dieser Library hat noch ein zweites Projekt, das nennt sich Sponsorlink. Sponsorlink soll irgendein Webservice werden, wenn ich das soweit richtig verfolgt habe, um bessere Spendenverteilung für Open-Source-Projekte irgendwie zu ermöglichen. So, ich habe mir das nur am Rande angeguckt. Zumindest hat er letzte Woche Sponsorlink in Mock eingebaut. Und das .NET-Ökosystem-Internet ist halb explodiert, weil was passiert ist unter der Haube, das ist ja auch blöd gewesen, ja, was passiert ist unter der Haube, dadurch, dass er diese Sponsorlink-Geschichte eingebaut hat, wird jetzt bei jedem Compile-Vorgang mit dieser Library dabei, wird jetzt ein Command-Line-Befehl ausgeführt, um die E-Mail-Adresse aus der Git-Config auszulesen. Dann wird die E-Mail-Adresse gehasht und an Sponsorlink geschickt. So, damit man quasi überprüfen kann und Dankesnachrichten in der Compile-Message anzeigen lassen kann, damit man überprüfen kann, wer sponsort das Projekt und wer nicht und sowas. Okay, also, dazu muss ich echt mal 2 Sachen loswerden. Das erste ist, es ist eine ziemlich blöde Idee gewesen, das einzubauen. Vor allem nicht, sagen wir so, offensichtlich darauf hinzuweisen, um das Ganze Opt-in zu machen. So. Oder es zumindest etwas breiter zu kommunizieren. Das war blöd. Was aber auch blöd ist, ist, wie komplett die Leute wieder eskaliert sind. Ich find's komplett affig, muss ich euch ehrlich sagen. Also ich verstehe, dass die Leute keinen Bock mehr haben, das dadurch zu benutzen. Dass die Leute sagen, okay, sie können jetzt quasi keine Library gebrauchen, die automatisierte E-Mail-Adressen ausliest. Sie trauen dem Library-Autor nicht mehr und sowas. Das kann ja jeder für sich selbst überlegen und kann sagen, okay, das will ich nicht mehr machen. Aber diese Welle der Empörung, die auch heute noch, wenn man sich mal in die Issues reinguckt, ja, die auch immer noch anhält. Ich meine, guckt euch das mal an. Wann haben GitHub-Issues, wenn es nicht wirklich was richtig Großes Bekanntes ist, wann haben GitHub-Issues 642 Comments? So. Und die Leute haben es komplett übertrieben. Ich meine, man darf an der Stelle ja auch mal denke ich, nicht vergessen, oder man sollte es an der Stelle mal erwähnen, die Library gibt es schon ganz lange. Der Typ hat nie Geld dafür genommen. Der hat die weiterentwickelt, maintained seit vielen Jahren, komplett ehrenamtlich, kostenlos. Viele Unternehmen verdienen ihr Geld mit Projekten, die diese Library verwenden. Und das hat er alles für, ja, just for fun gemacht. So. Natürlich hat das jetzt verkackt. Dadurch, dass er so Sachen eingebaut hat, wie dass E-Mail-Adressen ausgelesen werden. Aber wie manche Leute darauf reagieren haben, ja, also das ist wirklich unter aller Sau. Also ich kann's verstehen, wenn nach solchen Beispielen keiner Bock hat, irgendwas mehr Open Source zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise das weiter zu maintainen. Da machen es die Leute wie ich, ja, die releasen irgendwas und kümmern sich dann nie wieder drum. Ich meine, wie viele Issues habe ich mittlerweile? Okay, das ist ja auch nur ein kleines Projekt. 18. Ja, selbstverständlich liegt das nicht an Fehlern von mir, sondern an... Nur, dass die Leute nicht wissen, wie man es verwendet. Zumindest haben das... Wisst ihr? Also, ich finde, es gibt zwei Sachen. Es gibt zwei unterschiedliche Ansichten dazu. So, also, die ich nachvollziehen kann, ja. Das erste ist, dass die Leute sich beschweren und sich persönlich quasi, was ist da das richtige Wort für, ja, ein bisschen angegriffen fühlen oder auch genervt fühlen, dass eine Library, die sie verwendet haben, die sie gern verwendet haben, die ihnen auch viel Value bringt, letztendlich vielleicht für sie nicht mehr verwendbar ist und auch die Art und Weise nicht gut finden. Das verstehe ich. Aber, ich meine, man muss mal in diesen Thread hier reingucken, wie da manche Leute drüber schreiben, so als ist der Typ jetzt ihnen in irgendeiner Art und Weise verpflichtet oder sie verlangen jetzt, dass das und das passiert wird und wie die da über den Autor reden, der ehrenamtlich diese Library maintained hat, komplett kostenlos und komplett ohne irgendwelche Aufriss drum zu machen, die letzten, keine Ahnung, acht Jahre oder wie alt das ist. Also, die Leute denken, glaube ich, dass das rein durch das Benutzen dieser Library sie jetzt in irgendeiner Position wären, als hätten sie das, keine Ahnung, als wären sie irgendwie an der Gründung des Projekts beteiligt gewesen oder so. Also, als wären sie irgendwie Core-Maintainer oder sowas, nur weil sie das benutzen. Also, die Leute sind mir da viel zu, wie soll ich sagen, viel zu moralisch so wieder drauf, so nach dem Motto, ah, ich sehe das so und so und deswegen muss das jetzt so gemacht werden. Ja. Genau, das denke ich mir auch. Das Ding ist Open Source, wenn sie es wirklich machen wollen und wenn es ihnen so sehr auf den Sack geht, können sie sich das Ganze forken und selbst maintainen, was ja auch einer probiert hat, wo ich meine Zweifel habe, ob das so Traction aufnehmen wird. Er hätte natürlich auch ein bisschen schneller zurückrudern können. Mittlerweile ist das Ganze ja raus. Mittlerweile wurde das Ganze ja entfernt. Allerdings hat er einen Fehler gemacht. Und zwar, er hat das Ganze entfernt. Er hat Sponsorlink entfernt, weil es angeblich macOS-Builds kaputt macht. Ich könnte mir vorstellen, dass er es entfernt hat wegen Public-Geflame. Und dass er vielleicht sogar eingesehen hat, dass es keine gute Idee war. Aber, hey, man kennt die Leute doch. Niemand sagt gerne, okay, habe ich Scheiße gebaut, war eine blöde Idee. Ich entferne das. Der hatte halt so den Kompromiss gewählt. Er hat gesagt, ja, ich entferne es, aber weil es macOS breakt. Natürlich hat das die Leute dann auch wieder aufgeregt, weil die gesagt haben, okay, das heißt, in Zukunft kommt das wohl wieder rein. Es haben sich wahnsinnig viele aufgeregt. Aber... Also eine Sache, die mich wirklich, wirklich nervt, ist, wenn man sich auch die Comments durchliest, für wie selbstverständlich die Leute es halten, dass jemand in seiner Freizeit kostenlos eine Library mit 400 irgendwas Millionen Downloads maintaint und durch das pure Benutzen der Library die Leute irgendein Recht daraus ableiten, ihm vorschreiben zu können, was er machen soll. Ja, also das finde ich komplett übertrieben und ist komplett lächerlich, was da wieder gelaufen ist. Also ich kann, wie gesagt, ich kann bis zum gewissen Grad beide Seiten verstehen und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, man möchte die Library nicht mehr verwenden, aber dieses ich weiß es besser und dadurch, dass ich die Library benutze, bin ich jetzt irgendwie, die Leute, es ist ja sogar, es ist ja noch schlimmer. Nicht, dass die Leute irgendwie anerkennen, okay, der Typ hat sich jetzt jahrelang kostenlos um diese Library gekümmert, worauf viele große Projekte auch zugreifen. Nein, die Leute sind auch noch der Meinung, dass, weil sie die Library benutzen, sie jetzt quasi das große Opfer einer Verschwörung sind, so, wenn ihr das so durchliest hier in den Kommentaren, so nach dem Motto, oh nein, wir verwenden diese Library, der Autor ist ganz furchtbar böse, weil dadurch, dass sowas eingebaut ist, wurde ich Opfer eines DSGVO-Verstoßes und sowas, ganz viel, sowas steht da, muss man, guck hier, ja, da kommen die Leute, oh nein, DSGVO-Verstoß, nicht, dass sie noch ankommen mit, man muss den Library-Autor verklagen und sowas, die sind komplett lost im Kopf. Also viele schreiben ja hier auch sehr sinnvolle Sachen, aber umso weiter diese Diskussion geht hier, umso abgetrieben. Umso weiter es geht, umso mehr drehen die Leute ab, ja, und sagen, sind der Meinung, können ihm vorschreiben, was er machen soll. Naja, zumindest irgendjemand hat das auch geforkt. Ah, fuck, da muss ich mich einloggen. Irgendjemand, kann man das auch nicht so nachgucken irgendwie? Doch, lul. Achso, das ist, wenn man auf vorklickt, will man, versucht ja, das selbst zu folgen. Guck, es haben ganz viele Leute geforkt, aber die Frage ist halt, ob das irgendwie Geschwindigkeit bei der Entwicklung aufnehmen wird. Ich persönlich denke ja nicht. Also ich gehe davon aus, das Ganze wird im Sande verlaufen. Und zwar, der Autor wird es wahrscheinlich jetzt mit dieser Art und Weise gut sein lassen, was er versucht hat. Ich glaube, ihm ist eingeleuchtet, dass es eine blöde Idee war. Und der Fork wird nicht weiter verfolgt werden. Weil ganz im Ernst, die Leute haben gar keinen Bock, das zu maintainen. Und wenn sie es versuchen, merken sie, wie nervig das durchaus sein kann. Und wissen es dann vielleicht auch mal zu schätzen, dass sich einer hier seit 8 Jahren oder wie lange es das gibt oder noch länger um eine Open Source Library kümmert. Ich meine, wir können mal gucken, wann das erste Commit war. Das ist was mich auch bei GitHub nervt. Warum gibt es hier unten keine Seiten? Warum gibt es nur, ich meine, klar, ich könnte mir das Repo jetzt klonen oder so, ja. Das mache ich jetzt auch. Kekkel. Ist halt dumm, dass man das machen muss. Ich hol mir jetzt das Repo. Und guck, wann das erste Comment war. Gibt's eigentlich einen Dependency Injection Service für Mock? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Du weißt, dass Tests sind bei mir eh überbewertet. Dementsprechend weiß ich auch nicht, wie man Mock gescheit verwendet. Arzi, danke schön für den Sub. So, hoffentlich ist meine VM gestartet. Okay, dann lass uns das mal kurz klonen. Ich will mal schnell schauen, wann das erste... Erste Comet 2007, Leute. Alter, 8 Jahre? Bitte was? Ich hab gesagt, seit 8 Jahren maintain. Der hat diese Library 15 Jahre. So muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 15 Jahre lang. Gibt es die Library Open Source? Und er maintaint das, updatet das und stellt es den Leuten zur Verfügung. Es ist eines der beliebtesten und größten Nougat-Libraries schlechthin, würde ich mal sagen. Mit 478 Millionen. Also, ja, ich verstehe, dass die Leute angepisst sind. Aber jetzt so zu tun, als ist das der komplette, als würde das alles quasi, ja, so wertlos machen, dass einer seit 15 Jahren da seine Freizeit für investiert, ich weiß nicht. Also die Leute sind irgendwie teilweise nicht ganz dicht im Kopf. Nee, aktuell regen sich die Leute auf. Was ist Mock? Okay, ich versuche das mal kurz zu erklären. Also, das ist eine. Im Prinzip muss man es für den ganzen Skandal ja. Was Skandal, ja? Muss man das für das ganze Drama nicht wissen, was Mock ist. Mock ist eine Library für .NET. Library aus dem .NET-Ökosystem, das viele Leute verwenden. Das verwenden viele Leute zum Testen ihrer Software. Nicht wirklich zum Testen, sondern im Teil ihres Testprozesses. Ich glaube, die haben ja auch ein ganz gutes Beispiel für. Ja, genau, hier. Du kannst zum Beispiel, wenn du, wie beschreibe ich das, wenn du irgendwas testen willst, kann es ja durchaus sein, dass du Instanzen von Objekten, von Klassen brauchst, die rein im Test eigentlich gar nicht sinnvoll zu instanzieren sind. Zum Beispiel, du hast irgendeinen API-Client, der sich einloggen muss gegenüber einem Live-Service und alles Mögliche. So, das kannst du jetzt bei einem reinen Test-Run ja schlecht machen. Ja, du bist in irgendeiner Testumgebung, du bist vielleicht auch nur bei dir auf dem Rechner. Du kannst dich nicht irgendwo bei irgendeinem Live-Service einloggen, den es gar nicht gibt. Also musst du das irgendwie mocken, also sprich, du erstellst das Objekt mit, im Prinzip, was von außen so aussieht, wie ein gültiges API-Objekt zum Beispiel, aber ist es gar nicht. Es ist nur gemockt und dafür kann man halt diese Library verwenden. Guck, zum Beispiel, der legt hier eine Instanz von einer Klasse mit einer Klasse an, die dieses Interface implementiert und dann kannst du das danach verwenden, so als hättest du quasi eine gültige Instanz von der Klasse, auch wenn es vielleicht im Testkontext gar keinen Sinn macht, dass man die überhaupt anlegen kann. Aber nachdem ich eh nicht teste, weiß ich das auch nicht aus erster Hand. Ja, genau, nächste Woche kann durchaus sein, dass er die Entwicklung einstellt. Das ist übrigens auch nicht gar nicht mal so weit her geholt. Erinnert sich noch einer an diese Rust? An diese Rust HTTP oder an diese Rust Webserver Web Framework Library, wo die Leute dem Entwickler, Lerax, danke schön für den Sub, Bezos muss ins Weltall, Leute, wo die Leute dem Entwickler so sehr auf den Sack gegangen sind, dass er teilweise unsafe Code-Stellen hat, dass er irgendwann gesagt hat, er hat keinen Bock mehr, die Library zu maintain, weil die Leute ihm auf den Sack gehen. Ich bin mir nicht, danke schön hier, Lerax, 5 Subscription, Pogu. Extrem, nice. Wir hatten hier Glück gehabt. Der Schreiger 95 auch, der ist auch schon lange am Start. Spudimann, hier. Du hast richtig Glück gehabt. Dich habe ich hier noch gar nicht oft gesehen im Chat. Gleich Sub abgekriegt. Und der Nico, der ist auch öfters am Start. Wobei, doch, ich habe, das stimmt nicht, ich habe gerade mal auf dich drauf geklickt. Du warst ja schon öfters am Start. Hatte ich jetzt aber, gut, ich meine, ich kann mir auch nicht alle merken. Du bist dabei, deinen Rekord zu brechen. Weiter. Das stimmt überhaupt nicht. Wir hatten sogar schon Subtrain Level 5 und sowas. Twitch erzählt auch ein Blödsinn, hä? Slimbeats, danke für den Sub. Ach, stimmt, gut, ich war ja fast seit einer Woche nicht da. Es ist ja mehr oder weniger Monatsanfang für mich. Nee. Das ist nicht Bezos. Das ist der Zuck, will doch. Ja, ich hab sogar gelesen, dass zurzeit in der Überlegung ist, ob Elon Musk und der Zuckerberg, ob die nicht im Kolosseum sich aufs Maul hauen können. Anscheinend muss der italienische, frag mich nicht, römische Kulturminister oder so angefragt haben, so nach dem Motto, wollt ihr das nicht im Kolosseum machen? Der Lachs am Start, dankeschön für den Sub. Isle87, der Spudimann hat subscribed, hat gegiftet. Möb am Start. Pogo, Leute, danke für die ganzen Subs. Hä, das ist doch schon eine Weile am Laufen, dass die erst so just for fun geplant haben, sich aufs Maul zu hauen. Und dann hatte irgendwann die Oma von irgendeinem, glaube ich, oder die Mutter von Elon Musk gesagt, Jungs, beruhigt euch mal. Und und jetzt nimmt das konkrete Form an. Ne? Ja. Ja, aber um das mit der Library mal abzuschließen, wie gesagt, bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich persönlich denke, das werden die jetzt so gut sein lassen. Der Typ lässt Sponsoring in der Art und Weise raus und die Leute lassen den Fork sterben und gut ist. Ich glaube, das wird sich alles wieder beruhigen. Weil auf Selbstmaintain haben die Leute eh keinen Bock. Selbstmaintain suckt. Machen wir heute Rust. Schon wieder? Du meinst Rust Rewrite? Nee. Kein Rust Rewrite. Ja, macht doch nichts. Habt ihr auch schon erfahren, dass die EU-Richtlinie für austauschbare Akkus absolut nichts bringt? Nee, habe ich nicht erfahren. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so mitgekriegt. Was ich dort mitbekommen habe, ist, dass mit USB, dass Apple natürlich wieder extra Wurst machen will. Also sie unterstützen USB-C, aber dann nicht für schnelle Datenübertragung, nur zum Laden, bla 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 bla. Das war doch klar, dass da irgendwas wieder drumherum gewurstelt wird. Würdet ihr heute noch WDS verwenden und gibt es bessere Alternativen? WDS, ist das dieses WLAN-Authentifizierungsding? Oder was ist WDS? Ach so. Windows Deployment Service. Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe keine Ahnung. Von Windows. Vielleicht kennt sich da einer im Chat mit aus. ChatGear ist ja bekanntermaßen extremely six-head. Aber davon habe ich keine Ahnung. Stufe 3, Leute! Wahnsinn. Die Rakete hebt fast ab. Moin, Leute. Schön, dass so viele am Start sind jetzt schon. Ist ja recht früh gewesen. Ich war, glaube ich, 8.30 Uhr oder so schon am Start. Okay. Exzellent. Dich habe ich hier schon im Chat gesehen, ja. Die meisten eigentlich, die öfters da sind, sagen mir ein bisschen was. Also, das erste, wo ich dran denke, der Name sagt mir was, aber nichts Gutes ist natürlich der Chainlore. Was sonst? Wobei, so schlimm ist der gar nicht, ne? Ich weiß ja auch nicht, warum der überall gebannt ist. Vielleicht reicht er sich ja auch nur zusammen. Was hältst du eigentlich von Windows-Containern? Ehrlich gesagt, ich wusste noch nicht mal, dass es Windows-Container überhaupt gibt. Sind das nicht unter... Ist Docker für Windows nicht eigentlich auch nur ein Hyper-V-Frontend? Oder? Docker für Windows ist doch auch nur Hyper-V. Der startet VMs und tut so, als wären es Container. Bei dicker Desktop, Pog. Ja, okay, keine Ahnung, wie das unter Windows funktioniert. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich Docker unter Windows verwenden soll, wenn ich einfach Docker unter Linux verwenden kann und es da native ist und viel besser funktioniert. Aber es gibt ja Leute, die sind gezwungen, Windows zu verwenden. Ich auf der Arbeit übrigens auch. Ich habe ja ein Windows-Only-Notebook. Aber zum Glück habe ich eine Linux-VM, auf der ich root bin und Internet-Access und sonst alles. Ich habe mir jetzt einen KVM-Switch gekauft, habe noch nicht angeschlossen. Dass ich zwischen meinem Arbeitsnotebook und meinem normalen Desktop besser umschalten kann. Weil es nervt mich teilweise. KVM-Switch, ja. Ja, sowas, wo du die Tastatur und die Maus und theoretisch auch einen Bildschirm zwischen zwei verschiedenen Rechner umschalten kannst. Aber ich habe mir ein bisschen besseren gekauft, der auch per Shortcut funktioniert. Da bin ich mal gespannt, wie gut das... Das zeige ich euch, wenn ich das Ding mal ausprobiert habe. Nicht, dass ich euch das jetzt zeige und dann taugt das Ding nichts. Ich habe das Ding, ich habe den KVM-Switch hier noch in der Packung liegen. Also der ist von T-Smart steht da drauf. T-Smart, to enjoy smart. Das sind irgendwelche China-Chinesen-Hersteller, keine Ahnung. Habe ich mir gekauft, weil Shortcut umschalten und weil er irgendwie so einen Fast-Switch-Modus hat. Aber keine Ahnung, ob das Ding was taugt. Achso, ja, und weil es USB-C-Anschlüsse hat. Keine Ahnung, ob das was taugt. Muss ich erst ausprobieren. Automatischen für HDMI kann ich machen. Ich habe beides an. Außerdem brauche ich kein Display umschalten, weil ich habe einen Monitor für das Notebook und einen für meinen Desktop-Rechner. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, also, das ist echt eine Sache, die mir auf der neuen Arbeit mega auf den Sack geht. Dass die auf der einen Seite mega bürokratisch sind bei vielen Sachen. Das ist aber noch nicht mal das Nervigste. Das hat ja noch durchaus manchmal seine Vorteile. Aber, dass sie so mega restriktiv sind mit allem, ist total hängen geblieben. Ganz ehrlich, dass 90% von ihrem restriktiven Kram bräuchte man überhaupt nicht, wenn man einfach ein Linux-Notebook benutzen könnte. Ja? Die haben zum Beispiel auf ihren Windows-Notebooks, es ist ohne Scheiß so, wenn ich bei meinem Arbeits-Notebook, wenn ich dort hier unten ausklappe, wenn ich dort hier unten ausklappe, das ist ja noch Windows 10, das geht bis hier. Das ist kein Spaß, Leute, das ist wirklich kein Witz. Die Anzahl der Icons geht bis hier. Die geht bis zu den anderen Icons vor. So viel Scheiße läuft da im Hintergrund. Das ist wirklich kein Witz jetzt. 50 Virenscanner und Security-Shit. Und das bräuchtest du alles nicht, hätten die Leute einfach Linux-Notebook. Die haben da auch sowas, was beispielsweise nur whitelisted Programme. Deswegen kann ich auch Windows nicht ernsthaft benutzen für irgendwas. Ich habe eigentlich Windows nur als Terminal offen und bin auf meiner Linux-VM drauf. Die haben auch so Sachen, dass das Software whitelisted werden muss. Den ganzen Mist bräuchtest du nicht. Gib es einfach Linux-Clients. Das ist bei uns tatsächlich auch so, witzigerweise. Ich habe auch schon mal versucht, das auszutricksen. Und zwar... ich habe mir gedacht, ey, weißt du was? Wenn das Notebook per VPN auf die Arbeit kommt, warum logge ich mich nicht einfach irgendwie von meiner Linux-VM auf dem Notebook ein, vom Notebook dann weiter? Die haben das wirklich so gemacht, dass du nur eine Netzwerkkarte aktiv haben kannst und wenn du VPN aufbaust, ist diese Netzwerkkarte exklusiv für VPN-Usage reserviert. Was auch schon ziemlich cack-weight ist. Also ich sehe da aktuell keine Möglichkeit, das irgendwie auszutricksen. Ja, das würde ich auch nehmen. Würde ich sofort nehmen. Du bräuchtest 90% dieser ganzen Security-Sachen nicht. Weil... Unter Linux hast du die Probleme halt nicht. Ja, das wird bei uns nicht funktionieren, weil whitelisted Sachen. Hat nicht das aktuelle Surface Book, sowohl LTE als auch Touch, als auch Stiftbedienung. Also ich hatte auf der alten Arbeit hatte ich ein Surface Book. Das hatte Touch, das hatte, glaube ich, auch eine SIM-Karte. Ob du den Bildschirm drehen konntest, weiß ich nicht. Gibt's aber bestimmt eine Surface Book-Version mit einem drehbaren Bildschirm. Das ist auch Pfeifett. Das ist eine coole Idee. Also ich hatte relativ lange einen Surface Book auf der alten Arbeit, aber tatsächlich mit Linux drauf und das ging ausgesprochen gut. Ich habe auch keine advanceden Features verwendet. Also ich habe keine ansteckbare Grafikkarte oder ja, Sleep oder sonst was benutzt. So, was haben wir denn hier heute auf YouTube zu bieten, was wir uns angucken können? Nein! YouTube ist der Meinung, ich muss mir unbedingt jedes CackW-Video, was es nur gibt, anschauen. Oh, das gucken wir uns auf jeden Fall heute noch an. Das gucke ich immer mega gerne. Home Automation Beispiele, was die Leute gebaut haben. Powerbanks, ein Einweg. Was? Powerbank aus Einweg-Vapes? Das sind quasi E-Zigaretten mit Akku oder wie? Warum? Ich meine, man könnte auch einfach, wenn man eine Powerbank braucht, sich eine Powerbank holen, oder? Warum brauche ich eine Powerbank aus Einweg-E-Zigaretten, wenn ich einfach eine Powerbank mir holen kann? Es ist jetzt ja nicht so, als wäre irgend so eine x-beliebige Powerbank so wahnsinnig teuer, ja? Okay, das interessiert mich aber tatsächlich jetzt. Das müssen wir uns mal kurz anschauen.
Das ist ein ganzer Haufen leerer Einweg-E-
Aber warum? Ich verstehe es nicht.
E-Zigaretten, auch unter dem
Ach,
Markennamen.
ist das, dass man die einsammeln kann und daraus eine Powerbank bauen oder was? Vielleicht recyclingmäßig. Das stimmt, das finde ich teilweise auch ziemlich nicht so Pfeifett von den Leuten. Wenn ich irgendwie über irgendwelche Felder laufe oder so auf Feldwegen und so, sehe ich erstaunlich oft irgendwelche Einweg-E-Zigaretten rumliegen oder E-Zigaretten rumliegen.
Elfbar bekannt. Und daraus baue ich in diesem Video eine wiederaufladbare Power.
Okay, dann
Guck mal
nochmal.
hier, das ist ein ganzer Haufen leerer Einweg-E-Zigaretten, auch unter dem Markennamen Elfbar bekannt. Und daraus baue ich in diesem Video eine wiederaufladbare Powerbank. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, Einweg-E-Zigaretten, da sind wiederaufladbare Akkus drin? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, wenn man die nach dem Leerrauchen gar nicht mehr benutzen kann. Ja, da habt ihr vollkommen recht, das ist aber tatsächlich so. Warum? Das klären wir auch in diesem Video. Und wenn ihr euch jetzt auch noch
Dann nehmen
fragt,
Sie mit. Nee. Ich laufe doch nicht rum und sammle Dreck im Feld ein.
aber warum denn Einweg? Es gibt doch so wieder aufladbare Dinger, wo man Liquid reinfüllen kann. Ja, aber diese Einweg-Elfbars, die sind leider trotzdem ein Riesending. Ich habe hier in Hannover mal random in 10 Kioske reingeguckt und in jedem einzelnen.
Warum? Hat irgendjemand eine Ahnung, warum? Warum Einweg-E-Zigaretten? Ich meine, bei normalen Zigaretten verstehe ich es ja, die sind von Haus aus Einweg. Ne? Aber bei E-Zigaretten? Ich meine, so eine Zigarette ist danach halt weg, bis auf diesen Stummel am Ende. Aber E-Zigaretten? Geld? Meinst du, es ist wirklich billiger Einweg, als sich so ein auffüllbares Ding zu kaufen? Ist das billiger, wirklich?
Davon gab es die Dinger. Und laut einer Recherche von Tomatolix werden davon allein in Deutschland...
Ja gut, wenn es bequemer ist, dann verstehe ich das. Bequemlichkeit ist ja prinzipiell der Hauptfaktor, warum man Leute dazu bekommt, seinen Service zu benutzen.
Im Monat 3 bis 4...
Der Service muss nicht sicher sein oder sonst was, der muss einfach nur bequem sein, schon werden ihn die Leute benutzen.
Millionen Stück verkauft. Und das ist nur die Aussage von einem einzigen Distributor. Es gibt noch mehr davon. Ja, und die Teile werden inzwischen sogar von deutschen Rappern wie Haftbefehl, Samrak und...
Wait a minute! Haftbefehl hat eine eigene E-Zigarette!
...davon. Ja, und die Teile werden inzwischen sogar von deutschen Rappern wie Haftbefehl...
Frankfurt, Goethestraße, Louis Vuitton Store, zahl die Kollektion bar, fick auf Sponsor. Moment, es gibt Haftbefehl, Steve Jobs E-Zigarette.
Samrak und 187 Straßenbande vermarktet. Und in jedem von diesen Dingern steckt ein 360 bis 700 mAh Lithium-Ionen-Akku. Akkus, die nicht dafür vorgesehen sind, wieder aufgeladen zu werden. Sondermüll ist das, das steht auch drauf, seht ihr an der durchgestrichenen Mülltonne da auf den Dingern. Man darf die Dinger auf gar keinen Fall in den Hausmüll werfen.
Deswegen werfen die so viele Leute auch einfach auf irgendwelche Feldwege. Das ist ja kein Hausmüll.
Und was glaubt ihr? Gehen die Millionen Einweg-Vapes in Deutschland alle in den Sondermüll? Ganz, ganz sicher nicht. Also wirklich eine totale Umweltsauerei, die, ist meine Meinung, schleunigst verboten werden sollte. So, aber jetzt versuchen wir aus dem Dreck wenigstens noch was Sinnvolles zu machen. Und was machen wir jetzt mit der Powerbank? Ja klar, ein Raspi 4 plus Display mit Strom versorgen. Und damit spielen. Quasi ein Einweg-Zigaretten-Do-It-Yourself-Steam-Deck. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Dieses Video wird gesponsert von CrowdSec.
Ich dachte, jetzt kommt NordVPN oder sowas wieder.
Von CrowdSec, das ist eine kollaborative Open-Source-Sicherheitssoftware, die in der Lage ist, das Verhalten eurer Website-Besucher zu...
Ehrlich gesagt... Kenne ich nicht. Kennt ihr das?
...analysieren und auf alle Arten von Angriffen entsprechend zu reagieren. Der Name...
Ich glaube, ich habe da auf Reddit schon mal Werbung für bekommen.
...deutet es schon an, das Ganze ist crowdsourced. Das heißt, wenn eine IP-Adresse geblockt wird, werden alle Community-Mitglieder darüber informiert, sodass die die Adresse auch blocken können.
Crowdsourced. Das heißt, der Inder, der Fiverr-Inder sitzt dann da dran und tippt das ein.
CrowdSec ist einfach zu installieren und lässt sich dann über die CrowdSec-Konsole steuern. Zurzeit wird das kostenlose Cyber Threat Intelligence Tool in über 180 Ländern eingesetzt und die Community hat bereits über 40 Millionen bösartige IPs angezeigt. CrowdSec kann nicht nur Server schützen, sondern natürlich auch VMs oder Container. Guckt euch das doch mal an, die URL ist in der Beschreibung verlinkt.
Werbung Ende.
Wir haben hier eine ganze Tüte voll mit diesen Dingern und Andrian natürlich. Andrian kennt sich mit Löten aus, ich nicht so. Und Andrian sagt, diese Schnapsidee aus diesen Dingern eine Powerbank zu machen, das geht irgendwie. Aber ganz zuerst nochmal, warum in aller Welt ist in diesen Einweg-E-Zigaretten, warum machen die da nicht eine AA-Batterie rein?
Also warum dann wieder aufladbarer Akku drin ist, das frage ich mich tatsächlich auch. Das sind bestimmt irgendwelche Regulatorien oder so.
Warum ist da so ein teurer Akku drin?
Also meine naheliegendste Vermutung war, dass die Lithium-Akkus verwenden, weil ich für diese Heizspirale in diesen Einwegzigaretten einen recht hohen Strom benötige. Und sowas liefern diese kleinen Batterien normalerweise nicht, sondern ich habe hier eben eine Lithium-Batterie, die kann das. Und natürlich kriegt man alles irgendwie mit einer gewissen Leistung heiß. Aber wenn ich da entsprechend viel Dampf rauskriegen will, was ich ja haben will, dann brauche ich schon so um die 10 bis 15 Watt, je nachdem.
So ein Ding schon mal aufgemacht?
Ich habe so ein Ding schon mal aufgemacht, deswegen habe ich auch schon eine Batterie in der Hand.
Einfach so?
Einfach dran ziehen, genau.
Ah, das ist krass, das ist ja total einfach. So, und dann hat man hier so ein schwammartiges Material, da ist wahrscheinlich...
Das ist ja total einfach, naja gut, ich meine, dass die Dinger nicht die beste Bildquality haben als Einweg-Zigarette, ist doch klar.
Die Nikotinplörre reingetunkt.
Genau, und dann haben wir hier genau noch so einen Schwamm, der ist noch davor. Und jetzt müssten wir gleich zum Akku vordringen.
Ey, gute Knipperkszange.
Dieser Schwamm ist mit Liquid getränkt. Genau, der ist auch richtig nass.
Das klebt ziemlich ekelhaft. So, dann haben wir so eine Hülse. Und jetzt kommt hier...
Verdampfer, also... Ah ja, okay.
Genau, der sieht so... Erstmal schön antatschen alles.
So ein totes Insekt.
Adrian, wir haben das Ding jetzt auseinandergebaut. Was ist denn das jetzt? Also hier, das ist die Unterseite, ne?
Genau, das ist die Unterseite. Die haben wir gerade mit dem Schraubendreher rausgehauen. Meine Theorie ist, wir haben das jetzt natürlich nicht verifiziert, dass hier ein kleiner integrierter Schaltkreis drin ist mit einem Druckschalter, der dann dafür sorgt, dass am Ende zu der Heizspirale, zu dieser Glühwendel durchgeschaltet wird, dass dort also Hitze entsteht.
Also Druckschalter meinst du Unterdruck, also wenn man genau, saugt sozusagen. Genau.
Das merkst du ja auch, wenn du daran saugst.
Dann geht auch die LED an, die da unten drin
bisschen,
ist, ne?
Die LED geht an, du musst ein bisschen Kraft aufbringen, damit das funktioniert. Und
wenn man saugt, geht die LED
durch
an.
Und wird hier die Glühwände in diesem Liquid-Tank erhitzen, so dass du dann am Ende den Dampf da rauskriegst.
Ich habe so ein Ding ja gerade auseinandergebaut, weil es so stinkt, dieses Liquid, immer noch. Ziehe ich mir jetzt zumindest mal Handschuhe an.
Naja, es ist ja auch nicht wirklich dafür gedacht, daran rumzuhantieren.
Das ist echt eklig. Das klebt und es stinkt. Du hast mir ja gerade schon erklärt, warum die wahrscheinlich so einen umweltschädlichen Akku benutzen. Wie ist das denn so deine Einschätzung zu diesem Produkt?
Naja, also, wenn ich frei sprechen darf, dann, das ist eine riesige Umweltsauerei. Also Lithium ist ja nicht pauschal umweltschädlich, sondern nur, wenn man es zum Beispiel in solchen Konstellationen einfach in den Restmüll wirft, hinzukommt.
Ja, oder auf irgendeinen Waldweg wegschmeißt. Wie gesagt, ich sehe total oft solche Dinger irgendwo auf dem Feld liegen, auf dem Weg liegen.
Das ist ja auch, also auch dieser Mantel, der hier, dieses Gehäuse, was ja aus Metall ist, dass das Ressourcen sind, die wir eigentlich gar
nicht. Ich meine, aktuell ist es eh schon keine gute Idee, im Sommer normale Zigaretten wegzuschmeißen im Wald, gerade wenn es trocken ist. Da fackelt dir dann der Wald irgendwann ab. E-Zigaretten fackeln dir zwar nicht der Wald von ab, aber es ist trotzdem keine gute Idee, die einfach wegzuschmeißen.
Also es ist gar nicht förderlich, dass die so weggeworfen werden.
Was wir jetzt machen, wir bauen jetzt aus den ganzen Dingern die Akkus aus und dann versuchen wir dann eine Powerbank mitzubauen, gucken, ob
das wäre mir viel
ist.
Zu anstrengend. Ja, ich könnte sicherlich auch nach ein paar Wochen, hätte ich genug zusammen, wenn ich die sammeln würde. Weil wie gesagt, ich sehe öfters welche, da hätte ich bestimmt auch genug zusammen, um eine Powerbank zu. Aber das wäre mir ganz ehrlich. Das wäre mir der Stress. Was Stress? Es ist ja eher so, dass das so ein Bastelprojekt, aber das wäre mir der Aufwand nicht wert.
Und am Ende können wir dann zumindest die Akkus dann in die Batterieentsorgungskästen, die in Supermärkten und so stehen, tun.
Genau, das ist ja auch das.
Wie lange braucht er denn, um den Handschuh anzuziehen?
Das Schlimme daran ist, es ist ja wirklich eine Einmal-E-Zigarette. Ne? Also ja. Es ist ja, wer jetzt rauchen möchte, soll das meinetwegen tun. Ja. Aber es gibt ja Alternativen, wo ich zum Beispiel so eine normale 18650 Lithiumzelle reintun kann. Ja, die kann ich austauschen. Ist die Zelle kaputt, tausche ich die Zelle aus, ist die E-Zigarette kaputt.
Es gibt auch solche.
Jetzt hat das aufgegeben mit dem Handschuh. Reicht jetzt.
Wir halten in genau dem Formfaktor. Genau. Also das macht natürlich auch süchtig wie Sau, ne? Also Nikotin, na klar. Absolut. Niemals kaufen, wenn ihr sowas gerne benutzen wollt, dann kauft euch was anderes. Wir wollen aber jetzt einfach mal zeigen, wie viele glauben das einfach, gar nicht. Die Leute, die 11 Bars benutzen, dass das.
Guck mal, jetzt versteckt er schon die Hand mit dem Handschuh.
Das ist ein normaler Akku, ist der da drin ist.
Aber ich habe tatsächlich Händler gefunden, die sowas verkaufen. Ich habe nicht genau den gefunden mit den 360 mAh, aber dadurch, dass das hier 3,7 Volt nominal sind, gehe ich davon aus, es ist eine Lithiumzelle, die wir aufladen.
Ja, 3,7 Volt haben die Dinge, aber glaube ich auch nur, wenn sie richtig voll sind, ne? Ich glaube, die gehen bis 4,2, kann das sein? Weil ich habe mich damit mal temporär beschäftigt, als ich in ESP32 mal mit Akku betreiben wollte. Ich glaube, die gehen maximal, wenn sie komplett voll sind, rauf bis 4,2. Und ja, dann am Ende haben sie so irgendwas 2,8 oder sowas Volt. Also sprich, du kannst damit einen ESP32 ganz gut betreiben, ohne irgendwelche Regelungen dazwischen, wenn der halbwegs gescheit gemacht ist.
Laden können. Ja. Und wir löten das jetzt einfach mal zusammen und haben hier so eine Powerbank-Platine und versuchen das dann mal aufzuladen.
Und die Powerbank-Platine, was macht die?
Das ist ein stinknormaler Laderegler, der einerseits eine kontrollierte Ladung für Lithium-Akkus liefert. Das heißt, ich schließe hier zum Beispiel, also im Normalfall wäre das dann zum Beispiel so ein 10-Ampere-Stunden-Block. Die löte ich hier ganz normal an und dann kann ich hier per Micro-USB anschließen, das aufladen
so Teil,
und Power dann wieder raus.
Genau, so ein Teil habe ich auch. Wenn man sich ein Low-Power-ESP32-Board kauft, zum Beispiel sowas, dann haben die so eine Ladeschaltung schon mit on board. Ja, zum Beispiel der hier, das Ding ist richtig nice, wenn man Low-Power-Projekte basteln möchte mit dem ESP, auf der ESP32-Basis. Die Dinger verbrauchen fast nichts im Deep Sleep, also die Boards. Also, gibt der D1 Mini beispielsweise auch sehr beliebt, der verbraucht viel zu viel im Sleep. Und die haben unten, oder nee, mittlerweile haben die sogar hier einen extra Anschluss für den Akku und Ladeelektronik mit drin. Und hier kann man auch theoretisch einen Akku anlöten, ja.
Ausziehen an diesen vier.
Und das Ding sorgt dafür, dass das Teil nicht überladen wird und genau. Uns um die Ohren fliegt sozusagen. Genau. Und dein Plan ist jetzt, aus den E-Zigaretten die Akkus rauszubröseln und die dann einfach in Reihe an die beiden Drähte dran zu löten sozusagen.
Parallel, weil wenn wir die in Reihe schalten würden, dann wäre die Gefahr des Überladens doch relativ hoch. Ne? Und wir, dadurch, dass wir hier schon 3,7...
Moment, Chat, Elektronikos jetzt im Chat. Wenn man die in Reihe aneinander lötet, heißt das, oder so in Serie heißt das nicht in Serie, oder was auch immer, wären dann nicht auch die Spannung, müsste man da nicht auch die Spannung zusammenzählen? Also wären das dann nicht, keine Ahnung, 3,5 Volt plus 3,5 Volt, 7 Volt, am Ende wird das Ding einfach kaputt gehen, wohingegen parallel die Spannung gleich bleibt? Ja, ne? Ich erinnere mich da dunkel.
7 Volt haben, schalten wir die jetzt einfach alle parallel. Du baust die auseinander, ich löte eine Runde und dann gucken wir mal, was passiert. Und
was andersrum?
Ach, und was wäre jetzt genau die Gefahr, wenn wir die in Reihe schalten würden?
Da ist die Gefahr, dass möglicherweise einzelne Zellen langsamer anders geladen werden müssen. Und wenn ich dann einfach weiter von außen Strom hinzugebe und einfach versuche, die Ladeschlussspannung zu erreichen, dann kann es passieren, dass einzelne Zellen überladen werden, während andere noch gar nicht fertig sind. Ja, Lithium-Akkus zu überladen kann unterschiedliche Effekte haben. Von irgendwelchen Schutzschaltungen, die abschalten, bis hin
zu... Oder es fackelt ab.
Die gehen in Flammen auf oder Gasen aus, je nachdem.
Das zeigen wir jetzt mal ganz kurz, was eigentlich passiert, wenn man so ein Teil kurz schließt. Nur mal so kurz als Warnung, ne, dass ihr Bescheid wisst. So.
3, 2, 1.
Ja, und weiter? Jetzt übertreibt halt. Man sieht halt zwei Batterien ein bisschen brennen. Bei der Musik denkst du, wo, oh, ach nee, gleich explodieren sie vielleicht noch. Ja, übertreibt.
Dann starten wir mal.
Das ist nicht wirklich viel passiert.
Schön bunt. Oh, Banane. Also der Fachlöter Andrian hat jetzt 23...
Ich glaube, das würden wir auch hinkriegen, ohne Fachlöter zu sein.
...von den Dingern da aufgelötet. Ich glaube, das reicht erstmal für unser Experiment. Und das sieht wunderbar aus. Das sieht richtig aus wie Fluxkompensator. Als könnte man damit irgendwie in die Zukunft reisen oder so. Also wir haben jetzt hier diesen Controller und da schließen wir ein Micro-USB-Kabel an.
Genau, ich löte das jetzt gleich noch da an und dann schließen wir das an zusammen mit dem USB-Messgerät und dann können wir auch gleich gucken, ob das lädt.
Ich will nicht, dass es lädt.
So, und in diesem aufregenden Moment noch mal einmal der Disclaimer.
Macht das nicht zu Hause nach. Wir haben das jetzt gerade hier noch so ein bisschen zusammengefrickelt, um euch das mal zu zeigen, um zu zeigen, die sind aufladbar, das ist Energie. Wir wissen nicht genau, von welchem Hersteller die sind. Das kann sein, dass
die... Sag mal, Leute, von der Farbe her, ist das eine Weller-Lötstation? So von der Farbe her sieht das irgendwie ein bisschen so aus. Haben die nicht so dieses Hellblau?
Gerade hier noch so ein bisschen zusammengefrickelt, um euch
das sind die Dinger, die ultra teuer sind.
Zu zeigen, um zu zeigen, die sind aufladbar, das ist Energie. Wir wissen nicht genau, von welchem Hersteller die sind. Es kann sein, dass die wirklich nur für einmalige, zweimalige, dreimalige Nutzung geeignet sind. Es besteht Brandgefahr. Tut's lieber nicht.
So, ich steck das da jetzt rein.
Ja, steck das da mal rein und dann gucken wir mal, was passiert.
Ist das aufregend?
Ja.
Auf
Ja.
Es lädt.
Jetzt blinkt das. Das bedeutet wahrscheinlich, dass es lädt. Und da gehen 5 Volt 0,7 Ampere durch.
Genau. Also wir laden jetzt hier gerade mit 4 Watt. Mit 4 Watt laden wir gerade.
Wir warten jetzt, bis der Rotz aufgeladen ist. Und dann schließen wir nochmal irgendwas an diese Powerbank an. Gucken, wie lange wir da irgendwas mit betreiben können.
Ja, genau. Wir schauen einfach mal, wie viel Wattstunden wir jetzt noch rauskriegen. Und
also du meinst, die anderen sind auch teuer, aber taugen nichts. Also ich habe nicht vor, mir eine neue Lötstation zu kaufen. Ich habe aber auch keine von Weller. Ich habe eine von Esra oder so. Ersa. Muss ich gerade mal kurz drauf gucken. Ist das nicht China-Chinesen-Kram? Ja, ich glaube schon. Das sieht sehr ähnlich zu dem aus, was ich habe, ja. Ja, das ist das Teil. Also was ich an der mag, ist halt erstens austauschbare Spitze. Und was ich cool finde, dass der... Mal kurz zeigen. Ja, hier sieht man es halbwegs. Was ich cool finde, dass die so ein flexibles Kabel haben. Also du merkst eigentlich gar nicht großartig. Also der Lötkolben ist sehr leicht und du hast ein flexibles Kabel. Also es kommt dir nicht in die Quere. Und ja, du kannst das Ding irgendwo nebenhin stellen und brauchst eigentlich nur das hier auf dem Tisch. Das ist eigentlich echt gut durchdacht. Agiles Kabel.
Ob die überhaupt tatsächlich aufladbar war. Noch brennt nichts, noch Gas nichts aus.
Ich bin Angst, ne? Ja, wir haben jetzt unsere 11-Paar Powerbank haben wir jetzt geladen. Wir wollten sie eigentlich über Nacht laden lassen, aber als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich einen kleinen Panikanfall gekriegt und dachte, ich fackel den ganzen Verlag ab und dann haben wir das doch nicht über Nacht laufen lassen. Das heißt, die Akkus...
So selbst gebasteltes Zeug ist immer keine allzu schlaue Idee über Nacht, ohne dass irgendjemand da ist.
Sind jetzt so 4 Stunden,
unbeaufsichtigt zu laden.
4, 5, 6 Stunden und jetzt sind sie, glaube ich, halb voll.
Es reicht ja, um auszuprobieren. Und ich habe hier meine tolle Raspi-Installation. Das ist ein Raspi 4 mit so einem kleinen Display. Display habe ich jetzt im Moment noch normal am Strom hängen, weil das die Powerbank eventuell...
Ja, Patrick, hat er bei mir auch. Ich weiß nicht, warum.
Wenn ich schaffe, das probieren wir gleich nochmal aus. Aber der Raspi, der wird jetzt komplett von den E-Zigaretten-Akkus gepowert, hoffe ich. Und das probieren wir jetzt mal aus.
Ja. Leider verbrauchen Raspberry Pi ein bisschen zu viel, dass sich das praktikabel an der Batterie betreiben lässt. Also ich hatte es mal ausgerechnet. Ich glaube, an so einer normalen 0815 Powerbank läuft ein Raspberry Pi idle, glaube ich, 5-6 Stunden.
Soll ich?
Ja, mach mal. Da kommen ganz normal 5 Volt raus, wenn man sie einschaltet. So.
Okay, ja, tatsächlich, die Raspi LED ist an.
Der zieht ungefähr 5 Watt.
Das Display geht an, krass.
Naja, es wundert mich nicht. Ich meine, das ist jetzt kein großer Unterschied zu irgendeinem normalen Powerbank. Sondern so, die Dinger sehen innen ähnlich aus.
Ja, 5 Volt, 1,1 Ampere. Oh, ist das eine Fehlermeldung? Under Voltage detected. Okay, Aha. Das ist aber vielleicht nicht so schlimm. Könnte sein, dass er trotzdem bootet.
Bootet doch, ja.
Ja, das Ding bootet, aber wahrscheinlich kann es sein, wenn du es ordentlich belastest, dass er den dann abkackt. Aber
Das ist ja überraschend.
Eigentlich hätten wir gerne
Muss jetzt doch nicht mal so sein.
Was mit Rauchen zu tun hat, aber haben wir nicht gefunden.
Dann takte sich dann vielleicht runter oder so. Keine Ahnung, wie es der Raspberry Pi verhält.
Bier trinken zu tun. Jetzt versuche ich auch noch das Display.
Okay, easy. Wir wissen, dass man aus Wegwerf-Akkus eine Powerbank bauen kann. Gut, das habe ich ja vorher auch schon gedacht. Was mich nur tatsächlich auch gewundert hat, ist, dass da wiederaufladbare Akkus drin sind.
Aus mobiles Gaming.
Die werden wir tatsächlich auch entsorgen. Wir haben nicht herausgefunden, wer eigentlich...
Naja, das war jetzt nicht so spannend. All Japanese Schools Dump Best Rules in One Video. Okay. Eieia Time. Warum soll ich mir jetzt Regeln für japanische Schulen angucken? Sich so als würde ich demnächst in Japan in Schule gehen. Aber es scheint viele zu interessieren. Ja, gibt Leute, die machen komische Sachen. Microservices. Ich glaube, das Video kenne ich. Ich glaube, das kenne ich.
I'm still not understanding this. Why is it so hard to display the birthday date on the...
Ja, das kenne ich. Das ist das, wo er jetzt an der Tafel gleich seine 100.000 Microservices erklärt und dass der eine auf den anderen zugreifen muss, dass es zum Authentifizieren und sowas.
Settings page. Why can't we get this done this quarter?
Look, I'm sorry. We've been over this. It's the design of our backend. First, we have to call the Bingo service. See, Bingo knows everyone's name-o, so we get the user's ID out of there. Then from Bingo, we can call Papaya and MBS to get that user ID and turn it into a user session token. We can validate those with Umnap, and then, once we have that, we can finally pull the user's info down from Raccoon.
Yeah, but couldn't the Raccoon team...
Das ist eine Sache, muss man sagen, ist tatsächlich relativ realitätsnah, dass alles irgendwelche komischen Codewörter bzw. Projektnamen braucht, oder aber... Wenn man zu blöd ist, sich Projektnamen auszudenken, dann kürzt man alles ab. Also, dort, wo ich aktuell arbeite, die machen beides. Die denken sich Projektnamen aus und kürzen sie dann ab. Das läuft dann darauf raus, dass das aktuelle Projekt, in dem ich hauptsächlich aktuell tätig bin, 4 verschiedene Namen hat. Ohne Scheiß. 4 verschiedene Namen, 4 verschiedene Abkürzungen. Und je nachdem, wer davon redet, in welcher Art und heißt es anders. Obwohl die alle das gleiche meinen.
Basically just...
No, Raccoon isn't guaranteed to have that info. Before we do this, we have to go to Wingman, do a query to see if the user is willing to take it to the next level, or if they're just playing the field. Now, Wingman is cool, but he doesn't store any user info himself. He has to reach out to other user info provider services, like RGS, Barbie Doll, Ringo 2, BLS. But how does it know what all the user provider services are? Well, for that, it has to go to Galactus, all-knowing user service provider aggregator. And while Galactus has omniscient knowledge of all current user info providers, it doesn't have future sight or knowledge of past user info providers, so it expects a time range. To get all the current user info providers, we need to pass a time range with the current time and a time representing the end of the universe, which we get from EKS, our entropy chaos service. EKS is being deprecated at the end of the month for Omegastar, but Omegastar still doesn't support ISO timestamps like they said they would a month ago, so until Omegastar gets their fucking shit together, we're blocked! We can't get sign up for our use case, we can't use EKS, there's nothing we can do! So Galactus won't be able to find our new birthday boy provider, which means Wingman won't know how to talk to anybody, which means I won't be able to find true love and I'll die alone! I'll die alone! Without ever knowing love. Without ever knowing it's my birthday. We're blocked, okay? We're blocked, you sad, pathetic little product manager. You think you know what our users want? You know nothing of my pain. Of Galactus's pain. You think you know what it takes to tell the user it's their birthday? You know nothing. Delivering this feature goes against everything I know to be right and true, and I will sooner lay you into this barren earth than entertain your folly for a moment longer.
All right, so clearly this is a blocker. No problem, we'll push this out another 2 to 3 years or so. Learned a lot today, love Galactus. But we'll talk next week about adding middle names to the profile. Awesome, sounds good. Take care.
Gewisse Realitätsbezug hat's schon. Aber man kann auch nicht erwarten, dass der Fivehead-Projektmanager das im Detail versteht. Der Fivehead-Projektmanager ist nur im Projektmanagement Fivehead, wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat! Nicht unbedingt, dass die meisten Projektmanager Projektmanagement gut können. Ich könnte übrigens mal meine VM ausschalten, fällt mir da gerade ein. Moment, Package-Updates mal machen, wenn wir gerade schon dabei sind. Sack. Oh, hier. Highway wird geupdatet, was auch immer. Manchmal frage ich mich ernsthaft, was ich da alles installiert habe. Was ist Highway? C++? Was ist das?
No, God! No, God, please, no!
Warum habe ich eine C++-Library für Dings hier, SIMD, installiert? Na gut, komm. Aber updaten darf er sie. Updaten darf er sie und dann macht er gleich noch Kernel-Update mit, was natürlich besonders poggers ist. Weil wenn er Kernel-Update mitmacht, dann muss ich eh neu starten. Gibt es hier Update? Oh, Updating. Ist ja gut. Dann update dich mal. So, das ist fertig. Ihr, jawohl, auch updaten, alles updaten. So, gibt es hier irgendwelche Updates? Nope. Wunderbar. Perfekt. So, dann können wir rebooten. Hast du schon den AI-Assist in den Chat? Nee, habe ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Muss man sich da irgendwie nochmal extra registrieren? Ich meine, ich habe einen All-Desktop-Package. Weiß ich nicht, ob das da dabei ist. Ja, kann ich gleich gucken. Ich will jetzt erstmal rebooten. Wobei, was ist das hier?
So Randy's new JavaScript package, Squeakle.js, is transforming the internet by adding a fourth equal sign. What does
it... Moment, was? Ist das wirklich ein echtes GitHub-Projekt? Ich meine, ich trau denen mittlerweile alles zu.
Do. The fourth equal sign can infer developer intent from the surrounding code. It's designed for brand new programmers who have no idea what they're doing and advanced programmers
with okay, 20 debate, aber...
more years of JavaScript experience.
What about all the rest?
Randy doesn't care about those people. In fact, Squeakle.js keeps re-overriding dollar sign to fuck with what he calls the jQuery.
What?
The fourth equal sign has two.
Wisst ihr, das Schlimme ist? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Leute sich irgendwas ausdenken an JavaScript-Libraries, was wirklich ein viertes Gleichheitszeichen braucht.
Two modes. Used alone.
Ich glaube, man kann das rein über Library-Sachen nicht einbauen in JavaScript. Das ist ja quasi Core-Syntax. Das passt dann nicht richtig.
Figures out what you probably wanted and just does that. It can do stuff like compare a byte array containing a video of a person holding up fingers to an integer. Imagine the potential.
I guess I could see.
If you add parentheses.
Hä? Und um was geht's da jetzt? Also den initialen Joke habe ich gegettet, aber danach. Jetzt auf, Mann. Mach halt mal Update. Was braucht ihr denn da so lang schon wieder? Was ist denn das? Oh, er muss irgendwas zippen. Alles klar. Na gut, dann zippe mal. Jetzt ist er fertig gezippt. Auf, hopp, hopp. Ich will einfach nur rebooten. Oh Gott. Ich hab zu viele Icons installiert. Das dauert 3 Stunden. Warum habe ich eigentlich so viele Icons installiert? Ist das nicht so, als bräuchte ich bei mir im Terminal oder im Browser sonderlich viele Icons? Warum habe ich überhaupt irgendwelche Icon-Packs installiert? Ich benutze nirgendwo... Doch! In meinem File Explorer ist das einzige, wo ich Icons verwende. So, Betriebssystem-Icons. Wie? Oh nein, Passwort-Leak, Leute. Haben wir es jetzt? Prage? Es ist fertig. Okay, wir haben es geschafft. Das ist Tuna, ist das als File Manager gewesen. Aber ich benutze den eigentlich nie. Ich benutze den nur, wenn man einen GUI File Manager braucht, nämlich zum Rauskopieren aus der VM. Das muss man irgendwie mit dem GUI-File-Manager machen, weil das sonst VM nicht checkt. Reinkopieren in die VM kannst du auch übers Terminal, aber rauskopieren kannst du nur gescheit mit dem GUI-File-Manager. Also guck, kannst ja zum Beispiel, zeig dir das. Ja, ist. Oh. Passwort-Leak, Leute. Nicht verraten, okay? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier was rauskopieren will aus der VM, dann geht das nur, wenn ich das über... Na super. Na? Dann geht das nur, wenn ich das hier drüber mache. Ihr versteht, ja? Und ich weiß nicht, wow, was ist denn hier los? Und ich weiß nicht so genau, warum das ist, aber okay, man muss halt irgendwie track und droppen, dass es funktioniert. Best Practice Passwort, würde ich sagen. Das ist eines der weit verbreitetsten Passwörter weltweit. Das kann nicht schlecht sein, sonst würden es nicht so viele benutzen. Oh, 44 Minuten, das kann ich mir jetzt nicht angucken. Ja, das wollte ich mir angucken, genau. Menschen-Tiere-Automationen. Vermutlich super out of context, aber ich überlege mir C++. Der Satz, der so schon anfängt, der ist schon...
No, God!
Okay, lesen wir mal weiter. Vermutlich so, aber ich überlege mir C++ für die Unreal... Ja, okay, Unreal hast ja keine andere Möglichkeit, wenn du an Unreal in Reihen rumbasteln möchtest. Was denkst du, wie viel Zeit dies in Anspruch nehmen würde? Also C++ ordentlich zu lernen, ist eine Lebensaufgabe. Allerdings im Kontext von Unreal, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, davon. Ne? Also kann es dir gar keine Zeit... Also, ich mache selbst keine Spieleentwicklung, noch kenne ich mich mit Unreal aus. Aber ich denke mal, für den Kontext von Unreal sollte C++... wahrscheinlich halbwegs machbar sein, weil die wahrscheinlich, das rate ich jetzt einfach mal, nicht, dass ich davon großartig Ahnung hätte, wahrscheinlich nicht den ganzen Shit verwenden, den C++ eigentlich noch so bietet, sondern sie werden wahrscheinlich das benutzen, was sie selbst für sinnig halten und den anderen Krams einfach links liegen lassen. Also dürfte das wahrscheinlich durchaus machbar sein. Das Problem ist wahrscheinlich nicht so sehr das C++ lernen für Unreal, sondern Unreal lernen. Ich weiß nicht, gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten, Unreal mit was anderem zu programmieren als C++? Ich meine, ja, man kann diese Blueprint-Editor-Geschichte benutzen, aber dann muss das da alles GUI-mäßig machen. Gibt es nicht auch vielleicht... JavaScript? Was zum Teufel? Ich glaube, mein Windows hat gerade Updates gemacht. Auf dem zweiten Rechner. Einfach mal random. Updates durchgeführt. Warum macht's denn sowas? Geht mir schon ein wenig auf den Keks, ne? War da nicht was mit JavaScript? Doch, kann schon sein. Was für YouTube-Videos schaust du privat eigentlich ohne Stream? Muss ich mal aufs Handy gucken? Alle möglichen Sachen. Ich guck jetzt einfach mal in meine Watch-History. Also hauptsächlich Technik-Kram. Und Sachen, wo man gut bei schlafen kann. Also was ich... Ein Channel, den ich gerne gucke, den wir aber hier im Stream relativ selten gucken, ist...
Den hier, den gucke ich recht gerne.
Vor allem, weil er oftmals so Oldschool-Shit hat, ja. Wie zum Beispiel sowas hier. Cheap feeling, but yeah. Irgendwelche beschriftbaren CD-Dinger. Der hat oftmals richtig Oldschool-Kram. Was ich von dem auch gerne gucke, ist, wir bauen uns den Traumrechner von 1998 und sowas. Aber das ist halt, weil ich Boomer bin, ja. Windows, was ist das denn? Was ist das denn für eine Ausgeburt der Hölle, Alter? Was hat er da am Start? Windows Vista Bild. Es gibt wirklich Leute, also bei ihm frage ich mich halt immer, was der am Ende macht mit dem Zeug, ne? Was das da oben rechts für ein Controller ist, gute Frage. Chat, ich muss mal meinen Stream-Vorschau-Rechner kurz starten. Der macht komische Dinger. Der hat, glaube ich, gerade ein Grafikkartentreiber-Update im Hintergrund gemacht und macht jetzt komische Dinger. Ich muss mal einen Vorschaurechner mal kurz neu starten. Das heißt, ich muss hier in Chat gucken. Winamp. Ja, Winamp ist eh das Beste. Winamp. Wie geht das? Lamas Ass? Nee, wie geht dieser Winamp-Spruch? Winamp? As long Lama. Irgendwas mit Lama. Drive, I can just plug one in over. Ich meine, das Ding ist schon übertrieben. So, ich muss mal kurz die Tastatur umstöpseln. Blum, 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 blum. Blum, blum, blum. Winamp kicks the llamas ass. Irgendwie sowas, genau, ja. Irgendwie sowas. Name geändert, aha. Ich hätte es mir fast schon gedacht. So, ich muss mal kurz den Vorschaurechner wieder einschalten. So. Zack, zack. Gut, wunderbar. Exzellent. Leute, ich muss mal kurz pinkeln. Danach gucken wir uns hier. Gucken wir weiter an. Ich bin gleich wieder da. Pepo Toilet Zoom. Geht schnell. So. Wieder am Start. Weiter geht's. Eure Smart Home Beispiele. Menschen, Tiere, Automation. Ja, die Videos guckst du immer gern.
Wieder soweit. Wir holen uns
Inspiration. Bin ich mal gespannt. Das letzte Mal kann ich mich auch dran erinnern, weil da was richtig abgedrehtes dabei, was ich mega nice fand, aber so nie bauen würde. Und zwar, da hat genau das hier.
Von dem.
Das hier. Das letzte Mal hat er doch den. Moment, wo ist der Rasenmäher? Hier. Der Rasenmäher, der aus diesem. Das fand ich mega nice gemacht. Auch wenn ich es mir im Leben nicht selbst in den Garten bauen würde, sowas mal ganz davon abgesehen, das ist mir viel zu aufwendig. Und die Mähroboter funktionieren eh nicht richtig bei mir im Garten, dank der ganzen Baumwurzeln und sowas.
Ich nehme auch aber mal das, stark an, dass das Kunstrasen ist, der da oben drauf liegt.
Das fand ich, ja schon, das fand ich eine richtig coole Sache.
Sehr kleine Grasnarbe.
Und jetzt fährt er wieder runter. Genau. Das fand ich schon cool gemacht, ja.
Super groß ist das natürlich schon eigentlich eine sehr elegante Geschichte. Ne?
Ja, das fand ich cool. So, mal schauen, was es heute gibt.
Informationen dazu, was wir in unseren Wohnungen und Häusern und vor allem Gärten alles automatisieren können. Wir gucken, was ihr so im Garten macht, was sich sonst so für den Urlaub automatisieren lässt, denn das ist heute die Urlaubsfolge. Ihr seht es an meinem Outfit und ich würde sagen, ich mache sogar noch einen Knopf auf. Oder auch nicht. Vor allem nutze ich natürlich eure Einsendung, um dieses Video voll zu bekommen, damit ich es veröffentlichen kann, wenn ich vielleicht mal im Urlaub die Füße hochlegen möchte. Es ist quasi eine doppelte Urlaubsfolge. Oder so. Vom Wasserfass über alternative Bewässerung zu Hasen und Paketkästen. Und jede gezeigte Automation bekommt wie immer einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro. Und ich kann eine Woche vorarbeiten, weil ich einfach eure Arbeit nutze. Menschen-Tiere-Automation, Ausgabe 20. Los geht's mit Dennis. Und der hat uns eine Gartenbewässerung und Automation geschickt. Was gibt es mehr für den Urlaub geeignetes als das?
Wasser kommt ja zurzeit nicht mehr genügend vom Himmel, also habe ich einen Brunnen gebohrt und hole es aus der Erde. In der noch nicht fertigen.
Einfach mal einen Brunnen gebohrt, easy. Ja, macht man ja mal so nebenbei.
Brunnenstube befindet sich ein Gardena Hauswasserautomat, der im Standby läuft.
Brunnenstube? Ist das das Wort, das ich hätte googeln müssen, um rauszufinden, ob es sowas.
Also ich gehe davon aus, der Typ weiß, was er macht, weil sonst wüsste er nicht, dass das Brunnenstube heißt. Hat das Wort von euch jemals schon jemand gehört?
Fertig zu kaufen gibt.
Und sobald Wasser gefordert wird, springt dieser um und fängt an zu pumpen, also fördert Wasser aus dem Brunnen nach oben. Die Pumpe ist mittlerweile bei mir seit über 3 Jahren im Einsatz und wirklich ein gutes Teil, sofern man dran denkt, die im Winter auch reinzuholen und somit vor Frost zu schützen.
Was soll das denn jetzt? Ist das eine Spitze gegen mich? Nur weil ich das vielleicht im letzten Jahr nicht ganz gemacht habe und die vielleicht erst beim zweiten Frost reingeholt habe?
Dieses Jahr ist auf jeden Fall die Pumpe.
Übertreib halt mal.
Hier sind wir jetzt beim Herzstück meiner Automation angelangt, und zwar einem Hunter-Magnetventil. Das wird wiederum über ein Shelly 1 gesteuert. Da der Brunnen aktuell leider noch nicht tief genug gebohrt ist, liefert er nur 150 bis 170 Liter Wasser und es dauert 2 Stunden etwa, bis er wieder vollgelaufen ist und ich wieder Wasser entnehmen kann. Sobald das Magnetventil öffnet, wird das Brunnenwasser durch den Hauswasserautomat hochgepumpt und in 3 IBC-Containern, also insgesamt 3000 Litern, gespeichert. In der Shelly-App habe ich hierfür...
Ah, jetzt verstehe ich, warum der das gemacht hat. Das... Okay. Das schaltet ein, pumpt das Wasser raus, dann schaltet es aus, wartet 2 Stunden, bis es wieder nachgelaufen ist... Und dann, das macht tatsächlich Sinn.
Für eine Automation erstellt, die das hat.
Der Beregnungskreis.
Also gerade 3000 Liter gespeichert.
Five-Head-Wörter hier.
Shelly-App habe ich hier für eine Automation.
Boah, der Beregnungskreis.
Zone erstellt, die das Hunter-Magnetventil für jeweils 10 Minuten öffnet. Das Ganze alle 3 Stunden, also insgesamt 8 Zyklen pro Tag. Und pro Zyklus kann ich 120 bis 150 Liter Wasser entnehmen. Komme dann in 3 Tagen auf etwa 3000 Liter.
Darf man in seinem Garten eigentlich überhaupt einen Brunnen bohren? Ich meine, man muss jetzt nicht pipsicher sein als der Papst. Ich habe damit keine Schmerzen, wenn das Leute machen. Ich frage mich nur, ob man. Wir haben doch in Deutschland garantiert alles geregelt in der Richtung. Wahrscheinlich darf man das gar nicht. Also wir haben auch einen Brunnen im Garten, aber den hat mein Opa selbst gebaut vor. Also Brunnen ist gut. Das ist ein Rohr mit einer Pumpe dran, ja. Und das hat er selbst gebaut vor Ewigkeiten, ja. Mein Opa hat generell relativ viel selbst gebaut. Ihr kennt ja noch den Fahrstuhl. Five-Head-Fahrstuhl. Und der funktioniert heute noch, der Brunnen. Manchmal ist er ein bisschen zugeschlammt oder so, und dann funktioniert er nicht richtig.
Um ein versehentliches Überlaufen der Tanks zu verhindern, befindet sich in einem der Tanks ein Schwimmerschalter, der bei maximaler Füllung die Verbindung zwischen Shelly und Magnetventil kappt. Solange der Brunnen nicht durchgängig Wasser liefert oder es wieder mehr regnet,
gut ausgedacht.
War das für mich eine relativ einfache Variante, um auch in längeren Hitzeperioden den Garten mit genügend Wasser zu versorgen.
Ja, das, was du gemacht hast, ist ja ganz cool und von der Idee ganz interessant auch für mich, weil ich ja in Zukunft von meinem unendlichen Grundwasserbrunnen offenbar auf einen Zisternen-Lifestyle umstellen werde oder müssen werde. Und das erfordert ja ein bisschen Umdenken und du scheinst ja auch deinen nicht ganz so tiefen Brunnen zu nutzen, um quasi deinen Puffer voll zu machen. Jetzt wäre natürlich ganz spannend zu wissen, wie viel du so für einen Tag Bewässerung brauchst, wenn du jetzt 3000 Liter da hast. Aber das ist vielleicht auch nur, weil ich das nicht so richtig einschätzen kann. Und du trennst die Verbindung vom Shelly zum Ventil. Das heißt, du brauchst nochmal irgendwie einen Aktor dazwischen, wenn ich deine Aussage gerade richtig verstanden habe. Also das ist deine Methode, um dich vor dem
Idee.
Überlaufen zu schützen. Und na gut, das ist vielleicht die solidere Trennung, ne? Also du könntest natürlich auch statt die Automation, wann das läuft, in der Shelly-App zu planen, das Ganze in irgendwas Dynamischeren machen, der Home Assistant zum Beispiel, und
Home
dann
Assistant.
Einfach die Automation an den Tagen aussetzen oder dem Shelly den Impuls geben, sobald der letzte Tag voll ist. Aber wahrscheinlich ist es Geschmackssache, was
ganz ehrlich,
ist. Das Ganze
eigentlich, mit. Wenn man nur das hat, finde ich das super Sache, das über die Shelly-App zu machen. Da brauchst du kein Home Assistant oder irgendwie dir über andere Sachen Gedanken machen. Einfach Shelly-App fertig, aus ist. Wenn das das Einzige ist, was man hat, finde ich, lohnt sich das gar nicht so sehr, da noch was drumherum zu bauen. Sobald man noch andere Sachen hat, ja, dann ist sowas wie Home Assistant sicherlich sinnvoll. Habe ich auch am Start.
Weniger Aktoren und ein bisschen mehr Software oder ein bisschen weniger Software und dafür ist hart vorbei, weil es dann keine Verbindung mehr zum Ventil gibt. So, der Green hat mir Alexa für seine Motormarkise geschickt.
Hallo Andreas, wir haben hier auf unserem Balkon diese Markise. Die lässt sich mit so einem Garagentoröffner ausfahren.
Ist das nicht ein Markisentoröffner?
Ziemlich lang geht das, eine ganze Nummer.
Angeber.
Und auch wieder anhalten und auch wieder einfahren. Ganz einfache Sache.
Mhm. Ich kann folgen.
Das Problem an dem Ding ist, dass es natürlich nur diese eine Fernbedienung gibt und die liegt mal unterm Sofa.
Natürlich.
Mal ist sie drauf.
Ne, das ist auch wieder so ein Ding, wo wahrscheinlich der Hersteller genau guckt, dass man das nicht einfach mit irgendwas anderem ansteuern kann.
Mal ist sie drinne. Deswegen habe ich mir folgende Lösung überlegt. Die Fernbedienung hier sendet auf 433 MHz und ich habe ungefähr mit dieser Konstruktion, das ist so ein Arduino-Bastelkit, 433 MHz.
Hat er die Antenne selbst gedreht?
Das Empfänger.
Ist das eine genau auf die Frequenz abgestimmte Antenne, die du da hingewickelt hast?
Also es gibt ja fertige 433 MHz Module, da muss man keine Antenne mehr selbst drehen da.
Mit Strom habe ich noch dran gemacht. Einfach das Signal als Audio abgehört.
Was?
PC mit Audacity mir angeschaut.
Was hast
du? Wait a minute.
Du gemacht?
Wie die einzelnen Bits.
Ach so. Okay. Der hat quasi so eine Art Oszilloskop gemacht mit Audacity.
Aussehen. Und das dann mit dem Arduino auf einen ESP8266 mit dieser Fauxmo Library als Alexa-Switch eingerichtet. Und tatsächlich hängt jetzt einfach hier mein ESP8266 mit diesem 433.
Der hat quasi das Signal mitgeschnitten und sich angeguckt, was da übertragen wird und hat das dann quasi nachgebaut.
Herzsender und Antenne. Einfach lustig im Raum.
Also der hat sich das Signal angeguckt und hat dann eine Firmware programmiert für seinen ESP, der quasi exakt das gleiche sendet. Ja, eigentlich eine gute Sache.
Das kann man vielleicht auch nochmal schön machen. Und meine Markise funktioniert jetzt auch über Alexa.
Das kann man schön machen, bedeutet, es bleibt für immer so hängen.
Computer.
Vollkommen in Ordnung auch, aber.
Da Markise an.
Alexa wäre den Part, den ich dabei nicht bräuchte. Ich würde das wahrscheinlich über Smartphone steuern, aber gut. Ja. Oder ich würde es automatisch ausfallen lassen anhand des Sonnenstandes oder irgendwie sowas. Aber wenn man Alexa eh bei sich hat und das gut findet, why not?
Computermarkise aus. Computermarkise aus.
Genau, und das Ganze kann jetzt natürlich auch hier über meinen Home Assistant abhängig von der Helligkeit und Tageszeit gesteuert werden mit anderen Sensoren, dass die Markise bei Regen auch vorher einfährt. So ist es mir egal, wo die Fernbedienung gerade rumliegt. Ja. Ich kann es ja immer per Stimme steuern.
Ich weiß nicht wieso, aber die Umwandlung der Impulse in Audiosignale, die du reverse engineerst, um sie dann wieder selbst zurückzugeben, macht irgendwie, dass ich mich unwohl fühle bei der ganzen Nummer.
Aber warum?
Ich meine, das Ergebnis ist cool.
Hä? Wieso? Das ist das, was du quasi mit dem Oszilloskop auch machst, wenn du halt direkt an die Schaltung irgendwie dran kommst, guckst, was da zu übertragen wird. So. Oder mit irgendeinem Logic Analyzer oder sowas. Nur, dass er halt, weil es Funk ist, mitgeschnitten hat und sich dann in Audacity das ergibt schon irgendwo Sinn. Auch wenn es extrem pfeifert ist, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Das ist quasi ein 433 Megahertz Netzwerksniffer, ja.
Das funktioniert offensichtlich.
Wobei das besser geht, es gibt ja solche, wie heißt das, SDR-Sticks oder sowas? Nicht Stocks, Sticks? Sowas. Es gibt ja so Sticks, 433 und 800 irgendwas Megahertz. Da kann man sowas ganz gut, ja, sowas hier in der Richtung, genau. Da kann man da sowas ganz gut mitschneiden. Und dann muss man das nicht über Audio und so machen. Aber ja, ist eine gute Idee.
Du hast dir das da so hingebaut, wie du das haben wolltest. Hattest ein schönes Projekt dabei. Vielleicht kannst du da tatsächlich sogar noch ein bisschen auf der Home Assistant-Ebene abfangen, dass du jetzt...
Ja, so einen Stick habe ich mir auch mal gekauft, um hier zu analysieren, was dann überall so verschickt wird. Und es ist mehr, als man denkt. Das sind Wetterstationen, Temperatursensoren und sowas. Kann man alles abfangen. Abfangen ist das falsche Wort, man fängt ja nichts ab. Mitschneiden.
Wieder reinfahren, unterschiedliche Befehle geben kannst. Also gerade jetzt mit den neuen Sprachassistenten auf Home Assistant-Ebene. Aber
ich meine, ich habe ja seit einem Jahr oder so, habe ich ja auch so eine China-Chinesen-Wetterstation im Hof. Und die überträgt auch per 433 Megahertz. Konnte man damit alles abfangen.
Es ist schon gut, auf der Terrasse die Sonne genießen zu können im Urlaub und im Zweifel per Sprache zu beenden, wenn es genug Sonne war. Oder sie reinzufahren, wenn du das vergessen hast. Und diese ganzen smarten Funktionen jetzt auch für ein etwas älteres Varema-Modell nachzurüsten, finde ich super. Ich war ja hier in der komfortablen Situation, das mit Varema zusammen machen zu können und auch für eine etwas neuere Markise. Hier das Video, falls sich das jemand anschauen möchte.
Nice. Markisensponsoring. Pork.
Joe hat ein smartes Wasserfass.
Pumpe einschalten.
Das Wasserfass sah jetzt auf den ersten Blick nicht so smart aus.
Joe hat ein smartes Wasserfass.
Da läuft Wasser raus.
Pumpe einschalten.
Mhm. Ah, so eine ganz normale Wi-Fi-Steckdose.
Was ist denn das für eine Konstruktion?
Was ist das? Das ist ja, das sieht extrem fat aus. Was ist denn das? Das ist ein Fensterkontakt. Jetzt erkenne ich das. Jetzt check ich das. Okay, da gibt's wahrscheinlich schönere Möglichkeiten, aber die Idee ist gut. Leute, ich glaube, ich habe es erkannt. Guck mal. Das ist halt eine Flasche, die halt dadurch, dass das Wasser steigt, nach oben mitsteigt. Und das hier ist ein Fensterkontakt. Hier ist der Magnet und hier ist der Fensterkontakt. So, und jetzt schließt der Fensterkontakt und dann kriegt er quasi die Nachricht, Fass ist voll. Also, die Idee ist mega cool, aber ich fürchte nicht sonderlich langlebig. Die Idee ist aber schon geil. Jetzt geht's aus.
War das eine Mausefalle?
Nein, das ist ein Fenstersensor. Man sieht's doch. Das ist eine coole Idee. Ich glaube aber, dass das nicht länger als ein paar Wochen hält.
Gut. Mit einem Fensterkontakt? Hat er
ja, genau.
einen Fensterkontakt zusammengeschoben? Ja. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, richtig.
Aufgebaut ist es auch an der Schiene mit einem Türsensor.
Das ist richtig Next Level Bastelstelz hier.
Okay, das ist ganz fantastisch. Wir sehen hier eine Klemme. Wir sehen hier irgendwie dieses gebogene.
Das ist mit Heißkleber, hat er das hier dran gepappt an beiden Stellen. Nee, das wird nicht lange halten. Aber das ist so ein schöner Proof of Concept, ja. Das müsste man irgendwie anders bauen. Also, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man das machen könnte, ja. Also, zwei Sachen, die mir sofort einfallen. Das erste ist ein Ultraschallsensor. Mit einem Ultraschallsensor außen kann man ganz gut erkennen, wie voll der Stand von der Tonne ist. Man könnte auch einfach einen Feuchtigkeitssensor nehmen und den hier oben an den Rand pappen. Und sobald der Feuchtigkeitssensor Feuchtigkeit senst, wobei es da vielleicht Probleme mit Regen und sowas gibt. Und ansonsten gibt es bestimmt noch weitere Varianten, aber ich glaube, ein Ultraschallsensor dürfte ganz gut sein dafür. Aber die Idee ist schon Pock. Das weiß ich nicht, Riker, aber ein Ultraschallsensor funktioniert. Ja, Stromverbrauch ist mega gering so. Da braucht ihr gar keinen Strom, außer beim Schalten da oben. Ist schon eine coole Sache.
Metall, wir sehen einen Schlitten mit einem Fensterkontakt, der ja. per Wäscheklammer
mega nice Idee.
Auf eine Einwegpfandflasche geklebt wurde. Das ist, sagen wir mal,
sehr kreativ.
Technik.
Sehr kreativ.
Das war jetzt ein gut einminütiges Video und jede Einsendung bekommt, wie gesagt, einen 50€ Amazon-Gutschein. Wenn ihr auch irgendwas habt, was ihr mir zukommen lassen wollt.
Solche Sorten von Sensoren gibt es doch garantiert auch schon fix und fertig, oder? Was in der Richtung?
Ob ihr einfach euer Leergut recycelt oder irgendeine komplexe Shortcut, Smart Home, was auch immer Automation gebaut habt, werft die gerne unter zeug.cool/zeigen in das Formular und vielleicht seid ihr in einer der nächsten Folgen auch dabei.
Vielleicht könnte man sogar was mit einem Schalter machen. Vielleicht könnte man auch wirklich was mit einem Schalter machen. Einen ganz normalen Schalter. Ah, müssen wir mal überlegen.
Wenn ihr
Lichtschranke, irgendwas, gibt bestimmt einige Varianten.
Den Stundenlohn.
Gucken wir mal. Schwimmer. Sensor. Ja. Level-Sensoren. Schwimmer. Ja. Niveauschalter. Wasserpegelsensor. Guck hier, sowas. Gucken wir mal bei Amazon. Ja. Ja, okay, die Sachen gibt es fix und fertig schon. Ich bin mir nicht so sicher, wie es funktioniert, ehrlich gesagt. Ah, hier, guck. Rechts, da schaltet es dann ein. Ja. Eigentlich eine richtig coole Sache, ja. Und den Kontakt wahrscheinlich 3,3 Volt oder so, dann kannst du es überall. Hä? Ach Quatsch, du brauchst ja gar, das ist ja kein Sensor in dem Sinn, das ist einfach ein Schalter. Das ist einfach ein Schalter. Ja, das stimmt, das mit Akkubetrieb, wobei man so einen Schalter tatsächlich auch an einen modifizierten Fensterkontakt anschließen könnte. Ja. Ja. Das wird auf jeden Fall ein bisschen langlebiger sein als die Heißkleberkonstruktion, die er da am Start hatte.
Mal ausrechnet, dann ist der für ein einminütiges Video in diesem Fall ganz gut. Michael hat eine smarte Zugangssteuerung für Hasen gebaut. Ich weiß nicht, ob die haben die dann so eine RFID-Karte. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen uns das mal an.
Ich möchte...
Was, die Hasen werden gesteuert?
Unsere smarte Zugangssteuerung für unsere Hasen vorstellen, mit der über Homematic IP bzw. HomeKit der Zugang zum Freilaufgehege den Hasen ermöglicht wird.
Dazu habe ich mir ursprünglich aus dem Fachhandel eine Rückstauklappe besorgt, welche allerdings vom Durchmesser nicht gepasst hatte, sodass ich die Klappenlösung davon demontiert habe und auf das vorhandene Rohr, was wir bereits als Verbindungselement eingebaut hatten, angebaut habe. Die Ansteuerung des handelsüblichen Modellbahnservos, welches die Klappe,
wenn jetzt der Hase dazwischen steckt,
entsprechend öffnet und schließt, erfolgt über eine Homematic IP Servokontrollsteuerung, die es ermöglicht, bis zu zwei Servos unabhängig voneinander anzusteuern. Eine lokale Bedienung der Klappe ist durch einen batteriebetriebenen Homematic IP Wandtaster vor Ort möglich, der mit einem Tastendruck die Klappe bewegt. Gegenwärtig wird die...
Da oben ist der Hase, der traut der Sache noch nicht so rein, nicht so ganz. Kritischer Hase sozusagen.
Zugangssteuerung mit einer Teilautomation betrieben. Das bedeutet, der Verschluss erfolgt manuell über den Taster von dem oder derjenigen, die am Abend den Stall in Ordnung bringen. Und am Morgen erfolgt zum Sonnenaufgang über eine Zeit...
Die Homematic-Steuerung sieht schon oldschool aus, ne?
...gesteuerte Routine, automatisch das Öffnen der Klappe.
Sehr spannend, da haben wir die Tiere aus dem Titel dieses Formats auch direkt abgefrühstückt. Also abgehandelt. Ich hoffe, deine Hasen finden nicht raus, wie sie den Schalter da oben drücken und dein ganzes Konzept irgendwie zum Zusammenbrechen bringen können. Das scheint aber bisher ja nicht aufgetreten zu sein. Ich finde es auf jeden Fall ganz interessant. Und ich weiß, dass die Frage, wie lässt man Tiere rein oder raus, ja euch schon länger beschäftigt. Ich habe es in Hühner...
Also ich lasse Chico ganz einfach rein und raus, indem ich die Tür auf und zu mache. Ich habe zwar eine Katzenklappe, aber ich mache trotzdem die Tür auf und zu. Das kommt ja nicht so oft vor.
Stellen gesehen, in Kaninchenstellen. Und ich hatte die Frage auch neulich mit Katzenbesitzern. Da gibt es ja irgendwie diese Katzenklappen mit RFID-Erkennung.
Ja, ganz ehrlich, Chico geht an die Tür von innen, macht mau, 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 ich will raus, dann mache ich die Tür auf. Ich gucke ab und zu mal raus oder auf die Kamera, die deckt ja die Tür auch ab. Wenn ich sehe, dass Chico vor der Tür sitzt, mache ich die Tür halt auf und dann kommt Chico wieder rein.
Welche Katze da gerade rein will. Ich weiß nicht, ob Hasen gechippt werden. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin bei Haustieren im Moment noch etwas ungeleckt, unbeleckt.
Unbefleckt.
Apropos Hasen. Hasen schon gesehen, wer das heutige Video sponsert. Ach du So, das kleine Problem ist, das heutige Video hat überhaupt keinen Sponsor. Ich wollte nur diese fantastische Überleitung nicht verschwenden.
Nice.
Stattdessen möchte ich dich an dieser Stelle einfach auf meinen Newsletter hinweisen, den ich einmal im Monat schreibe, den Spiel und Zeug Insider, wo es so ein bisschen Einblicke hinter
die Kulissen gibt, Self-Sellout.
Was ich sonst so mache, was mich gerade bewegt, was ich mir an Equipment kaufe und was so Gedanken für die Zukunft sind. Das klingt tiefsinniger als es ist. Ist ein bisschen Unfug, ist ein bisschen Therapiesession für mich. Wenn euch das interessiert, dann tragt euch gerne ein, ist kostenlos, ihr könnt jederzeit gehen, wenn es euch nicht mehr interessiert. Schaut doch mal vorbei. Jetzt zurück zu euren Automationen. So, weiter geht's mit Sascha. Der möchte uns pumpenloses Rasensprengen näher bringen. Da bin ich sehr gespannt, als jemand, der vielleicht im letzten Jahr die Pumpe ein bisschen... Wir haben das Thema.
Wir haben das Problem, dass unser Rasen so aus...
So ungefähr sah mal mein Hochdruckreiniger aus. Der hatte wohl noch ein bisschen Restwasser drin und ist dann auch gefroren. Und dann habe ich ihn angemacht, dann hat's erstmal gemacht... Und ist komplett abgesoffen, das ganze Ding. Also aus allen möglichen Löchern rausgesprudelt, wo es nicht raussprudeln soll.
Sieht wie da.
Ja, Wüste.
Und normalerweise macht
man das. Habe ich nicht aufgepasst.
Ein Schwimmerschalter.
Oh, what the
der.
So, weiter geht's mit Sascha. Der möchte uns pumpenloses Rasensprengen näher bringen. Da bin ich sehr gespannt, als jemand, der vielleicht im letzten Jahr die Pumpe ein bisschen... Wir hatten das Thema.
Wir haben das Problem, dass unser Rasen so aussieht.
Ja gut, ja. Es ist ja auch sehr trocken gerade. Also jetzt gerade nicht, aber es war lange sehr trocken. Jetzt wird es ja wieder ein bisschen mehr sommerlich.
Wie da?
Ja, Wüste.
Und normalerweise macht man jetzt ja irgendwie...
Aber ist ja eigentlich auch nicht schlimm, wenn es trocken ist, dass der Rasen halt auch ausgetrocknet. Ich meine, was... Okay, so sieht es halt aus, wenn es warm ist.
Da entweder wie man sagt, macht da so einen Schlauch auf...
Also ich finde, ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung, ne? Ich finde, Rasen wässern und es ist komplett verschwendet. einfach trocken lassen, wenn es trocken ist. Und sobald es regnet, ist das Ding wieder instant grün.
Boden und sprengt. Oder man buddelt.
Du lässt jetzt aber nicht einfach deinen Whirlpool da ab, oder? Das wäre ein bisschen geschummelt, würde ich sagen.
Das ist ein Versenkregnern. Für die überirdische Sache haben wir das Problem, dass hier unser Chemise langfährt.
Quatsch, da brennt doch kein Rasen. Warum soll... Da entzündet sich nicht einfach random mal irgendwas.
Da kann man keine Schläuche hinlegen. Und im ganzen Garten Sachen zu vergraben, auch keinen Bock drauf gehabt. Deswegen habe ich mir eine Reihenschaltung gebastelt. Das geht jetzt so, ein Gardena-Verlegeschlauch, einmal im Kreis um das Grundstück rumgeht. Ich bin an so eins.
Ach guck mal, da gibt es ja im Abstand von ein paar Meter, da so Wassersprinkler.
Eine kleine Beete angelegt habe, die an Yves Aqua das Wasser freilässt. Und dann sind die in eine Reihe geschaltet. So, da hinten geht das zum Beispiel der eine Sprenger. Der läuft immer so 10 Minuten im Wechsel. Also zuerst lief jetzt der da vorne, jetzt läuft für 10 Minuten der und dann müsste der gleich wechseln und ausgehen, dann dürfte der da drüben angehen.
Okay.
So, der ist jetzt aus und der da hinten geht an. Jetzt sprengt.
Coole Sache. Ich finde es ein bisschen Verschwendung irgendwie. Der Rasen darf, wenn es trocken ist, ruhig trocken aussehen.
Der Kollege für 10 Minuten.
Aber gut, jeder wie er mag. Eine coole Konstruktion ist es. Guck mal, und da hinten fährt noch der Mähroboter rum.
Fahren. Ich habe mal kleine schicke Beete angelegt. Habe kein Problem mit Versenkregnern. Und ich muss das halbe Gebäude nicht hier, den halben Boden nicht irgendwie aufschneiden. Sondern das geht so. Ja.
Okay, mehrere Dinge. Also das Erste, das Zusammenspiel von Tim Wiese und Rasensprengern dieser Art triggern ein Trauma aus meiner Jugend, als wir in der Halbzeitpause im Weserstadion etwas vorführen sollten, das aber nicht mit allen koordiniert war und mittendrin dann damals vor, ich glaube, weiß nicht, 32.000 Leuten oder so, die Sache ins Wasser fiel wegen der Rasensprenger. Aber das ist heute nicht das Thema. Also du hast das offenbar an einen Außenwasserhahn angeschlossen, nehme ich mal an. Und dann mit den Yves Aquas einfach der Reihe nach durchgeschaltet, sodass der Druck der Leitung ausreicht, um den Sprenger zu betreiben. Das ist natürlich ganz interessant. Die Tatsache, dass du sagst, du hast das Aufbuddeln umgangen. Gut, du hast das Verlegerohr ja auch am Rand liegen und nicht eingebuddelt.
Ja.
Gut, du hast es umgangen. Du hast es erfolgreich umgangen. Es ist nicht dem Mähroboter im Weg und du musstest nichts aufbuddeln. Gut. Einverstanden, du hast gewonnen. So, Michael hat eine Beschattungsautomation in OpenHub gebaut.
OpenHub, Monka S. Java.
Hallo zusammen, ich möchte euch gerne heute mal meine Beschattungsautomatisierung vorstellen. Die ganze habe ich in OpenHub umgesetzt. Und zwar geht es darum, dass unsere Rollos automatisch auf 50% geschlossen werden, wenn die Sonne durch die Fenster scheint und die Temperatur höher ist außen als die Raumsolltemperatur. Das Ganze prüfe ich über Azimut und Elevation. Und zwar
über was?
Temperatur. Das Ganze prüfe ich über Azimut und Elevation.
Was?
Und zwar schaue ich, ob die Elevation über...
Ich habe keine Ahnung, wovon er spricht.
Und somit die Sonne schon aufgegangen ist.
Mhm.
Und über den Azimut, ob in der jeweiligen Himmelsrichtung die Sonne steht, so dass sie ins Fenster überhaupt hineinscheinen kann, weil sonst ist die Beschattung ja gar nicht notwendig. Das Ganze prüfe ich außen die Temperatur mit einer...
Der Sonnenstand, okay.
...mit der Wetterstation. Ich habe auch eine Hysterese eingebaut, dass die Rollos nicht automatisch die ganze Zeit fahren. Und wenn die Sonnenposition außerhalb des Azimutes gewandert ist, fahren dann auch die Rollos automatisch wieder hoch. Für die Balkontür gibt es dann nochmal einen Sonderfall. Die Balkontür fährt auch auf 50% Beschattungsposition, wenn der Azimut übereinstimmt. Allerdings ist hier ja der Sonderfall, dass man auf dem Balkon auch mal natürlich laufen will, wenn gerade die Beschattung drin ist. Deshalb kann ich mal kurz demonstrieren. Sobald der Griff gedreht wird, fährt automatisch das Rollo nach oben. Und das Ganze funktioniert natürlich auch wieder, wenn man den Griff wieder zurück in die geschlossene...
Wie bekommt er den Stand des Griffes mit?
...Position dreht, hat natürlich auch den charmanten Vorteil, dass man sich nicht aussperrt, wenn man auf dem Balkon sitzt, da der Griff ja dann automatisch in der geöffneten Position ist.
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Also mit dem...
Wie bekommt er denn jetzt mit, dass der Griff gedreht ist? War da irgendein Kontakt, oder?
Sonnenstand und der Aussperrverriegelung. Also die ganze Thematik mit... den Sonnenstand wirklich an der genauen Position des Hauses mit mit aufzunehmen.
Das ist sehr pfeifert.
Ich habe jetzt neulich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, als der Eve Shutter Switch, der hat in der App eine Funktion, dass man sein Handy an die Fensterfront hält und er durch den Winkel und den Kompass und, weiß ich nicht, schwarze Magie so ein bisschen bestimmt, in welche Richtung das Fenster gerichtet ist und dann eben abhängig von solchen Sachen auch die Automationen fahren kann. Und ich hatte auch schon mit Kai, der die Elektroplanung für unser neues Haus macht, drüber gesprochen, dass wir vermutlich auch irgendwie sowas in der Art zum Beispiel für die Beschattung im Wohnzimmer machen müssen, weil unser Fernseher dem Fenster zugewandt ist.
Ah ja, okay, okay. Wobei das hier kein Problem ist, man. Da scheint keine Sonne rein ins Wohnzimmer.
Das heißt, wenn ich davor sitze, habe ich immer das Fenster im Rücken.
Also nicht zum Zeitpunkt, wo man Fernsehen guckt.
Wenn man Präsenzmelder im Wohnzimmer hat, kann man sagen, okay, da ist jemand im Fernsehbereich und passt das hier nach Sonnenstand und Wetterlage und weiß ich nicht was an. Aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend, auch das Zusammenspiel mit der Schutzmechanik, dass du auf dem Balkon nicht ausgesperrt wirst, ist natürlich dann auch sehr hilfreich. So, Patrick hat einen Paketkasten mit Nuki Opener öffnen Video geschickt.
Hallo Andreas, und zwar wollte ich dir meinen Paketkasten zeigen von DHL damals. Und viele kennen das ja auch, DHL hat ja irgendwann den Service eingestellt, man konnte es nicht mehr mit dem Handy öffnen. Und wenn man die Chips verliert, mittlerweile kriegt man auch keine neuen mehr. Jetzt habe ich den Paketkasten.
Moment, DHL hat sowas mal angeboten, hat aber den Service eingestellt, oder habe ich das richtig verstanden?
Man die Chips auch, DHL hat ja irgendwann den Service eingestellt, man konnte es nicht mehr mit dem Handy öffnen. Und wenn man die Chips verliert...
Da sieht man mal wieder, dass zu viel Cloud-Service oftmals halt keine gute Idee ist. Stell dir mal vor, du kriegst deinen Briefkasten nicht mehr auf, weil irgendein Cloud-Service eingestellt wurde. Fast so geil wie letztens. Du kannst das Licht an deinem Fahrrad nicht mehr einschalten, weil kein Cloud-Service mehr.
Mittlerweile kriegt man auch keine neuen mehr. Jetzt habe ich den Paketkasten smart umgebaut. Und zwar habe ich das mit Nuki gemacht. Hier vorne ist ein Nuki K-Pad, wo die Zugangscode für DHL, Hermes und die ganzen Paketdienste, wo jeder seinen eigenen Code für hat. Hier habe ich noch einen Griff.
Und wie kann man den Paketdiensten den Code übermitteln? Haben die da irgendwie so ein Formular oder wie? Das, meine Fahrer muss das ja auch wissen.
Gebaut.
Moment, man kann jedem Paketdienst einen eigenen Code geben? Gut, ich möchte aber nicht, dass die bei uns die Haustür aufmachen.
Wenn man dann den PIN eingibt.
Nicht Haustür. Ach, bei ihm.
Dann leuchtet hier oben noch eine LED und der Paketkasten öffnet sich. Das Ganze habe ich realisiert über einen normalen Türkontakt, der über 12 Volt läuft. Hier auf der Gegenseite habe ich einfach ein Türschloss angebaut. Oder ja, mit Schrauben halt. Ein normales Türschloss, wo ich die Falle rausgenommen habe und nur der Kontakt für die andere Falle für das Gegenstück da ist. So.
Da müsst ihr mal den Lockpicking Lawyer dran lassen, wie lange das hält.
Dann habe ich hier oben sitzt nämlich das ganze Stück. Ja, mit einer Hand ein bisschen schwierig. So. Und hier habe ich dann einfach von der Nuki den K-Opener genommen. Hab den K-Opener.
Ich hätte viel zu sehr Bedenken, dass das einfach irgendwann den Geist aufgibt und der Typ das Paket nicht reinbekommt.
Als Summer verbunden und die Öffnung für den Summer, das Plus- und Minuskabel, was den Summer öffnet, habe ich mit einer LED verbunden, die vorne dann hier leuchtet, wenn sobald der Summer geöffnet wird. Das Ganze habe ich dann hier an ein Stromkabel mit einem Netzteil für 12 Volt verbunden. Und so kann man das Gerät auch.
So ein Netzteil ist mir letztens abgeraucht. Hatte ich im Keller auch so ein schaltbares, also so, wo man verschiedene Spannungen wechseln kann. Habe ich rein raus gesteckt und auf einmal hat es Sicherung im Keller raus, Licht aus, alles aus. An den Geist aufgegeben.
Steuern.
Du scheinst eine sehr große Kanone auf diese Spatzen ausgepackt zu haben. Also wie ein Paketbriefkasten mit Nuki Opener und mit dem Keypad ist mir bisher noch nicht untergekommen. Aber auf jeden Fall ist auch da mein Plan, eine Paketbox zu installieren in Zukunft, weil ich doch das ein oder andere Paket bekomme.
Also bei uns ist es ganz einfach. Amazon hat keine Ablegevereinbarung oder wie auch immer man das nennt und auch keine Hinweise. Amazon schmeißt das einfach immer übers Hoftor, wenn ich nicht da bin. Nicht, weil ich das mit denen so abgesprochen habe, sondern weil die keinen Bock haben, das wieder mitzunehmen. Das liegt dann einfach hinterm Hoftor. War das schon öfters. Liegt halt einfach so rum. Egal, ob es regnet oder so, das liegt halt einfach hinterm Hoftor.
Erfahrung an der Front habt, oder du, dann schreib sie gern unten rein. So, Olaf hat was geschickt, auch hier geht's um Garten.
Aber bis jetzt ist noch nie, wobei ich weiß nicht, ob es noch nie war, ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, also selten was kaputt gegangen. Also, wie gesagt, noch nie. Also, wüsste jetzt nicht.
Schauen wir mal rein, was Olaf anders macht.
Alex. Alter, mein Ohr!
Garten 2 aus. Das ist meine smarte Gartenbewässerung, die mittlerweile seit 2 Jahren ohne Probleme läuft.
Ja, bitte, bitte leiser reden und mehr Außengeräusche.
Den Sprühkopf habe ich in Fusion 360 konstruiert.
Oh, selbst 3D-Druck, krasser Dude, Alter.
Er wird in einem
Das sieht auch richtig gut aus, oder?
Stück gedruckt.
Ist das selbst gedruckt? Oder ja. Ist eine Kamera, die die einzelnen Layer in diesem Fall verschluckt? Oder was ist die?
Ich glaube, das liegt am Material, in was er gedruckt hat. Hä? Aber das ist wirklich gut geworden. Muss man sagen. Also hier oben sieht man es vielleicht ein bisschen. Das ist gut. Ja, doch, hier unten sieht man es. Aber das ist gut geworden. Weiß, danke schön für den Sub. Von so, ja. Das könnte bei uns auch passieren. Die pfeffern das übers Tor drüber und fertig.
Einem Stück gedruckt.
Ist das selbst gedruckt? Oder hast du eine Kamera, die die einzelnen Layer in diesem Fall verschluckt?
Ich hab jetzt übrigens auch so eine Fitness. Ich habe auch eine Fitnessuhr. Ich habe keine Apple Watch, ich habe eine Garmin-Uhr, weil die einfach akkutechnisch länger hält. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich echt motivierend, damit zu tracken. Deswegen habe ich jetzt auch Muskelkater as fuck.
Oder was ist die YouTube-Kompression?
Jetzt haben wir einen handelsüblichen Gardena-Anschluss. In der Mitte steht der Sprühkopf auf einem.
Ja, da fehlt einer noch Gardena auf USB.
Ein Alustab, der in der Höhe je nach Pflanzenart variierbar ist. Wie bei jedem Bewässerungssystem kommt es darauf an, wie viel Druck noch am Ende da ist.
Das ist bei jeder Frage im Leben, oder?
Hier ist es so, dass ich von diesen Sprühköpfen 6 in eine Reihe schalten kann. Mit einem Abstand von circa 2,5 bis 3 Metern.
Das funktioniert nicht, den Fiat Champ für Garmin.
Der Sprühkopf selbst sprüht im Radius von ungefähr 1,50 Meter und in einem Halbkreis.
Weil die Garmin-Uhr, also bei einer Uhr mit WLAN vielleicht, dass du halt auf den Service zugreifen könntest.
Das habe ich so über einen Verteiler realisiert. Von hier aus gehen 4 Stränge ab.
Olaf hat auch die Pläne mitgeschickt. Die könnt ihr euch auch über den Link in der Videobeschreibung runterladen. Für 2,50 Euro verkauft er die Bauanleitung und dann könnt ihr euch logischerweise so viel davon drucken, wie ihr braucht. Ja, naja. Und Ersatzteile, wenn irgendwann mal was kaputt geht, kann man einfach neu wieder drucken. Interessant, vielen Dank dafür.
Das 3D-Modell will ich schon mal angucken. Okay, nee, hier sieht man schon die Layer. Aber es ist gut geworden, was er da gebaut hat. Sehr Pog. Und dieses 3D-gedruckte Zeug ist erstaunlich widerstandsfähig.
Endlich wieder 3D gedruckt.
Moin Moritz, Sauerstadt. 39 Monate. Pog. Das ist extrem. Nice. Aber das 3D-gedruckte Zeug hält länger, als man so denkt.
Ultimative Urlaubs.
Also ich würde sagen, die Ventile und so, die gehen wahrscheinlich eher kaputt. Bevor die Dichtung gehen eher kaputt, bevor das 3D-gedruckte Zeug kaputt ist. Das ist wirklich sehr stabil. Ich habe ja auch ein paar 3D-gedruckte Sachen im Einsatz. Das ist echt passt, ne? Ich habe zum Beispiel ein ganzes Regal hängen nur an 3D-gedruckten Sachen. Funz, kein Problem.
Werkzeug für Haustierbesitzer, den Futterautomat von David für seine Katzen.
Das Original, wie es einmal gebaut war.
Eine Eieruhr.
Eigentlich recht simpel. Hier war einfach nur ein Uhrwerk drin, was man hier bis auf 48 Stunden drehen konnte. Und dann sollte das ganze Teil aufgehen. Problem war, so ganz genau war das nicht einzustellen. Ich habe das manchmal, wenn man es auf 4 Stunden gestellt hat, ging es.
Ja, das sieht ja auch noch richtig oldschool analog aus.
war schon nach 3 auf, manchmal auch erst nach 6 Stunden auf. Und ich wusste natürlich auch nicht wirklich, ob es aufgegangen ist, wenn ich nicht zu Hause bin. Und da habe ich mir gedacht, ja, das Ganze machen wir doch einfach mal smart. Und hier sieht man das gut auf der anderen Seite, schön im Vergleich.
Ist das ein Switchboard? Ist das ein Switchboard? Mit Heißkleber draufgeklebten Switchboard?
Ein Switchboard.
Ja.
Wie heißt der Switchboard-Button?
Ich glaube, da heißt einfach nur Switchboard. Das war nämlich der allererste Switchboard, dieser Schalter-Ding.
Press-Ding.
Eigentlich hat der Fotoautomat 2 Fächer und hat auch 2 Einstellmöglichkeiten. Da wir aber 2 Katzen haben, gehen wir.
Hat er trotzdem 2.
Sollen bei uns immer beide Fächer gleichzeitig aufgehen, deswegen okay. Habe ich das ganz einfach verbunden, die Deckel.
Okay.
Der Vorteil ist, ich brauche auch nur eine Seite umbauen und das regelt sofort beides. Mhm. Ja, wie habe ich das gemacht? Ihr seht schon, hier habe ich einen Switchbot-Bot verbaut, der quasi die Verriegelung übernimmt und das öffnet, wenn ich das möchte. Zusätzlich habe ich hier einen Kontaktschalter.
Okay.
Der ist verbunden mit einem Akara-Tür- und Fenstersensor. Das habe ich deswegen nochmal zusätzlich gemacht, damit ich auch wirklich eine Nachricht bekomme.
Dass du sicher bist, dass es offen ist.
Ja. Geöffnet worden ist. Kann ja auch mal passieren, dass irgendwas streikt, der Switchboard nicht richtig funktioniert. Dann kann ich das nochmal manuell nachauslösen, wenn es nicht geklappt haben sollte. Ja, wie funktioniert das Ganze? Recht simpel. Futter rein, natürlich. Klappe wird geschlossen. Dann ist der automatisch verriegelt.
Eigentlich eine recht simple, coole Sache, was er da gebaut hat. Ich meine, ich glaube nicht, dass das sonderlich viel Krafteinwirkung standhalten würde. Gerade auf der Seite, wo das ja nur hiermit verbunden ist. Also wenn die Katze es auf der Seite aufkriegen will und weiß, dass sie da eigentlich nur ordentlich genug dran ziehen muss, vielleicht wird sie das hinkriegen.
Und dann gehe ich zu unserem Tablet im Wohnzimmer, gehe auf unsere Einstellungsseite und habe hier den Futterautomat. Kann dann Uhrzeit einstellen, aktuell ist 16 Uhr eingestellt und gehe auf Programmieren. Damit weiß mein Smart Home, um 16 Uhr soll ich die Katzen füttern.
Soweit, so einfach.
Ja, da es bis 16 Uhr jetzt noch ein paar Stündchen sind, werde ich das Ganze jetzt einfach einmal manuell auslösen, um euch das zu zeigen. Dauert ein paar Sekunden. Zwecks der Bluetooth-Verbindung geht das nicht ganz so schnell, aber ich bekomme sofort eine Nachricht. So cool.
Also eine an sich recht simple Konstruktion. Coole Sache, ja.
Katzen sind gefüttert. Ich weiß Bescheid, wenn ich unterwegs bin, dass ich mir da keine Sorgen drum machen kann.
Okay. Es ist
Man könnte aber auch einfach ein bisschen Trockenfutter in der Wohnung verteilen. Ich meine, Chico, also ich kann nur sagen, wie es bei Chico ist. Chico hat hier oben Trockenfutter, hat im Wohnzimmer Trockenfutter, hat unten im Flur Trockenfutter. Und die läuft den ganzen Tag rum und futtert mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen und sowieso. Also da ist überhaupt nichts, wo ich irgendwie einen Fütterautomat bräuchte. Die kriegt, also wenn die wirklich Hunger hat, ja, die kriegt natürlich, wenn sie unten dann vorbeikommt, mau, 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 die kriegt morgens ein bisschen Futter, also nasses Futter. Die kriegt mittags und abends auch noch ein bisschen nasses Futter, wenn, immer wenn sie will. Also Chico macht das eigentlich so, genau wie Katzen in der freien Natur, freien Wildbahn das auch machen. Die frisst mehrfach am Tag kleine Portionen. Also ich bräuchte gar keinen Futterautomat für die. Zumindest nicht, wenn ich nur einen Tag weg bin.
Natürlich, wenn du jetzt 2 Katzen hast und nur 2 Fächer, ist es wahrscheinlich jetzt eher für den Tagestrip als für den Urlaub.
Ja, bei mir liegt genug Futter für den ganzen Tag. Das interessiert Chico nicht. Chico geht hin, wenn sie Hunger hat, frisst ein bisschen was und geht wieder weg. Die frisst nicht alles auf einmal.
Ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt bei der Ankündigung. Aber ich nehme das mal so mit. Ich habe auch keine Katzen.
Ich nehme das mal so mit. Das ist die 0815-Aussage für jedes Meeting, wenn man was machen soll. Und die nächsten Wochen kann man dann immer erzählen, da bin ich dran.
Kann das also nicht so genau einschätzen, aber ich meine, es gibt auch Futterautomaten, die das von Haus aus portionieren, damit man das über mehrere Tage machen kann.
Ja, automatisch schließen kann das nicht.
Trockenfutter geht, weil hier könntest du ja auch Nassfutter reintun, also hier kannst du ja alles reintun. Wenn ihr was für eure Haustiere gebaut habt, dann schmeißt es gerne bei zeug.cool/zeigen rein, gerade wenn es auch vielleicht für mehrere Tage ist. Dann können wir das in einer der nächsten Folgen aufrollen. Oder wenn ihr irgendwas völlig anderes gebaut habt, wenn ihr ein Bett habt, das euch morgens rauskippt, wenn der Wecker klingelt. Oder
ja. Oh, das wollte ich auch mal gucken, aber 31 Minuten ist mir jetzt zu lang. Leute, ich muss aufs Klo und danach muss ich was essen. Ich habe mega Hunger. zu viel Sport gemacht. Und Muskelkater habe ich auch noch. Ich gehe jetzt schon off. Wahrscheinlich bin ich heute Nachmittag nochmal am Start. Wir sehen uns. Macht's gut. Bisschen früher Schluss heute. Bis denn. See you.